Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum Doppelpunkt-Forum live aus dem Radiostudio Bern. Heute, Dienstagmorgen, hat es einen Paukenschlag gegeben. Wegen dem Schweizer Franken, der viel zu stark ist und Tausende von Arbeitsplätzen gefördert, hat die Nationalbank den Eurokurs auf 1,20 Franken festgelegt. Die Börse hat sofort reagiert, der SMI steigt. Das sind positive Signale, sagt auch der Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Aber das Problem bleibt.
Der Schweizer Franken ist massiv überbewertet. Die Nationalbank sagt in ihrem Kommuniqué, dass auch bei 1,20 der Franken immer noch sehr überbewertet ist. Es ist der Schritt, der jetzt genommen wurde durch die Nationalbank, und der Bundesrat begrüßt diesen Schritt.
Man hört es, man kämpft mit Milliardenbeträgen auf den internationalen Finanzmärkten, aber bei uns in der Schweiz bleibt der starke Franken nach wie vor ein Riesenproblem. Kurz vor der Wahl 2011. Gerade darum wollen und müssen wir Wählerinnen und Wähler wissen, welche Partei welches Rezept hat. Wir bieten euch in den nächsten 2 Stunden eine Wahlhilfe. Wie wollen die Parteien die Arbeitsplätze, unsere Sozialwerke und Pensionskassen sichern? Die Spitzenvertreter der Parteien antworten zusammen mit dem Arbeitgeberpräsident, mit dem Gewerkschaftschef und anderen Gästen. Aber auch Sie zuhause können sich einschalten unter doppelpunkt@drs1.ch. Ich wiederhole, doppelpunkt@drs1.ch. Schreiben Sie uns jetzt Ihre Gedanken zu der Krise und zu den Politikern, die heute Abend meine Bundeshauskollegin Geraldine Eichen wiederum hart befragt.
Ja, die einen haben zurzeit Angst, dass sie wegen der Krise die Arbeit verlieren. Andere haben gerade wegen der Krise schon mehr Arbeit zurzeit. Politikerinnen und Politiker, die heute da sind, die Krise trifft nämlich nicht nur die Arbeiter und die Unternehmen, sondern sie trifft auch den Staat, unsere Sozialwerke kann es treffen. Und die 5 Politiker, die heute da sind, müssen sich auch darüber Gedanken machen. Es sind da von den grossen Parteien im Alphabet nach der SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Ständerätin Christine Eggersegi von der FDP. Jacqueline Fehr, Nationalrätin von der SP. Ihr Respondent von der Grünen im Nationalrat, Katharina Prelic. Und der CVP-Ständerat und Fraktionschef Urs Schwaller. Ja, und weil Bundeshausredaktoren das Sendungsbewusstsein von Politikerinnen und Politikern kennen, stellen wir schon ganz am Anfang von dieser Sendung die Frage zu dem schon fast geschichtsträchtigen Entscheid heute von der Nationalbank zur Rettung von Arbeitsplätzen jetzt die Notbremse ziehen. 1,20 Franken als Untergrenze. 3 Antwortsvarianten gebe ich euch, Politikerinnen und Politiker. Ist 1,20 Franken zu tief angesetzt? Ist er okay oder ist er zu hoch angesetzt? Toni Bortoluzzi, was ist es von diesen 3?
Ja, es ist mindestens aus Sicht von der Wirtschaft, die auf den Export angewiesen ist, natürlich immer noch zu tief.
Aus Sicht von der SVP?
Das ist genau das Gleiche, weil an sich müsste der Franken natürlich mehr Wert gewinnen. Aber immerhin ist es ein erster Schritt, und das muss man sagen, in der richtigen Richtung.
Christine Eggersegi von der FDP, zu tief okay oder zu hoch angesetzt, 1,20?
Ich denke, es ist ein realistischer Ansatz jetzt. Man hofft natürlich, dass er schneller wieder raufgeht. Aber im Moment ist nichts anderes möglich gewesen. Es werden noch viele Unternehmen trotzdem leiden unter dem.
Katharina Prelic, was meinen die Grünen?
Es ist ein Schritt auch, wie die anderen gesagt haben, in die richtige Richtung. Aber guten Abend miteinander. Es ist erst ein Schritt und es ist klar, es muss auf 41 rauf. Das ist übrigens auch gerade jetzt gesagt worden vom Chefökonom von der UNO, dass es eigentlich klar ist, dass man auch mal gesagt hat, man dürfe nicht mit Währungen spekulieren. Da muss man wieder machen. Also die Nationalbank muss zusammen mit der Politik, die das Zeichen setzen muss, wirklich deutlich sagen, 41.
1,20 haben wir gehört, 1,40 jetzt Urs Schwaller, was meint CVP?
Ich bin zuerst einmal froh, dass der Entscheid heute überhaupt gefallen ist. Wir haben ja seit einigen Wochen gesehen, dass man wünschte, dass die unabhängige Nationalbank einmal ein Wechselkursziel festlegt, dass du den Haufen Massnahmenpaket das ersetzt. Von mir ist es ein guter Schritt. Wir haben die Gelegenheit gehabt, letzte Woche in der Fondwatteville-Gespräch auch zu sagen, dass jetzt endlich alle Partien hinter zwei standen, dass man in die Richtung geht. Und ich glaube, es ist ein guter Ausgangspunkt. Wie vor, was dem Schluss muss sein, kann ich doch nicht sagen. Von mir ist es ein guter Ausgangspunkt und das wird man auch halten, auch finanziell.
Und was meint die SP, Jacqueline Fehr, bei dem schon fast Basar, seit bei 1,30 oder auch 1,40 wie die Grünen?
Die SP fordert schon seit Monaten 1,40 als untere Grenze, dass die Nationalbank das muss bekannt geben, auch können auch durchsetzen. In der Zwischenzeit teilen die Meinung auch verschiedene Expertinnen und Experten, aber vor allem auch verschiedene Leute aus der Branche vom Werkplatz, also der Textilarbeiterverband und andere, weil es klar ist, dass ein tieferer Wechselkurs immer noch sehr viele Arbeitsplätze bedroht. Darum ist das, was wir heute gehört haben oder heute gesehen haben, ein erster wichtiger Schritt, aber der zweite muss folgen. Am Schluss müssen wir ein Wechselkursziel von 1,40 Franken erreichen.
Und noch andere warnen aber vor der Inflation, die das Ganze dann könnte zur Folge haben. Heisst das für euch auch, eigentlich ist der Arbeitsplatzverlust viel schlimmer als die Inflation?
Grundsätzlich ist der Arbeitsplatzverlust sehr, sehr schlimm, aber auch noch darum, weil die Inflationsgefahr auch von den Ökonomen als äußerst gering eingeschätzt wird gegenwärtig und darum eben auch der Spielraum da ist, darum die Massnahmen jetzt auch richtig sind. In dem Sinn auch der richtige Weg, aber jetzt wirklich noch bis zum Ende gehen, dass wir die Arbeitsplätze in der Schweiz behalten können und dass wir den Werkplatz Schweiz stärken können.
Ja, der starke Franken hat auch zum Teil Auswirkungen auf das Sozialwerk, wie die Politik dem begegnen will und wie sie die nächste AHV-Reform anpacken soll. Dazu gehören wir später Parteien noch und wir haben auch weitere Gäste und Leute im Publikum, die sich heute noch möchten äußern in dieser Sendung. Der Pascal Krauthammer ist hinnicht der Mann, der die Experten kritisch befragt und auch ein offenes Ohr hat für die Leute im Publikum.
Ja, wie schon in den letzten Sendungen sind auch das mal wieder Dutzende von Leuten zu uns ins Radiostudio Bern gekommen. Auch der Jean-Claude Philipponat, der Chef von der Advaltech, eine grosse Technologiefirma hier im Kanton Bern. Herr Philipponat, bei Ihnen in der Firma schlägt ja die Frankenkrise schon voll durch. Ihre Arbeiter müssen länger arbeiten für den gleichen Lohn. Ist das wirklich nötig?
Ja, wir haben 2'500 Leute weltweit, 500 davon in der Schweiz. Und wir haben im ersten halben Jahr allein in der Schweiz weit über 3 Millionen Franken verloren aufgrund vom Wechselkurs. Ob es nötig ist oder nicht, es ist sicher ein ganz wichtiges Zeichen gewesen. Es rettet uns nicht, mit dem können wir nicht von 1,20 auf 1,40 raufgehen. Aber es ist ein wichtiges Zeichen gewesen und wir haben es einfach zum Ergänzen gekoppelt, dass bei uns Kader auch weniger verdienen.
Sie sagen, das rettet uns noch nicht. Jetzt hat ja die Nationalbank interveniert und einen Wechselkurs von 1,20 festgelegt als solches. Heisst das also, wenn man sagt, es rettet uns nicht, dass Sie vielleicht doch noch mit Arbeitsplätzen ins Ausland verlegen?
Wir haben einen Budgetkurs von 1,20 zum Euro festgelegt und jetzt werden wir im Rahmen der Budgetierung sehen, ob das langt oder nicht langt. Ich schätze, dass es sehr schwierig wird sein, die Arbeitsplätze alle zu erhalten und es wird sicher zu Verlagerungen kommen, wenn es bei 1,20 bleibt.
Verlagerungen, das ist natürlich tragisch für jeden Arbeitnehmer, der es am Schluss trifft. Da muss man doch fragen, am Schluss haben die Politiker einfach zu lange geschlafen, nichts gemacht bei dem Problem, das sich abzeichnet hat?
Ich traue mich natürlich fast nichts zu sagen da hinten.
Versucht Sie es doch zu sagen?
Aus meiner Sicht ist weniger, glaub, Politiker, die geschlafen haben. Ich glaube, dass man vermutlich sehr viel früher hätte können intervenieren seitens Nationalbank. Weil das bei 1,30 nicht lange, hat man ja auch schon lange festgestellt gehabt.
Danke für die erste Analyse von Ihnen. Was löst das bei einem Jungen aus, der auch da im Publikum sitzt? Das ist der Joshua Sagten. Er ist Polymechaniker im dritten Lehrjahr. Sie haben es gehört, eine grosse Finanzkrise da in der Schweiz jetzt auch. Haben Sie manchmal ein bisschen Angst, dass Sie, wenn Sie dann aus der Lehre kommen, einfach keinen Job finden?
Ja, also, riesige Angst besteht jetzt da nicht, weil in den technischen Berufen so Polymechaniker werden Berufsleute oft gesucht, also immer noch häufig gesucht. Und ich glaube, das macht ein bisschen mehr Angst bei den Leuten so ab 45 aufwärts, weil sie müssen Familie ernähren und sie können sich schlechter weiterbilden. Und, ich glaube, wenn die Finanzkrise schlimmer wird und jetzt nicht besser wird, so mit dem Franco 1,40, wenn es nicht funktioniert, dann mit der Zeit, ja, werden auch die jüngeren Leute und Berufseinsteiger Probleme haben.
Das sind doch düstere Aussichten bei einer düsteren Wirtschaftslage. Was sagen unsere Parteien da dazu? Unsere Bundeshauskollegin Geraldine Eicher wird sie befragen.
Gut ist ja gäng, wenn man vor einer Krise vorgesorgt hat, dass man dann für Krisen gewappnet ist. Urs Schwaller von der CVP könnte sich selber loben und sagen, doch, wir haben vorgesorgt, wir haben Arbeitsplätze geschaffen, wir haben geschaut, dass es gut funktioniert auf dem Arbeitsplatz in der Schweiz.
Ich glaube, es ist mal ganz wichtig gewesen, dass man die Bilaterale hier bestätigen können, dass wir die Personenfreizügigkeit bestätigen. Wir haben ja in den letzten paar Jahren über 270'000 Arbeitsplätze geschaffen. Und ich bin überzeugt, von den Rahmenbedingungen her, wir reden nachher von den Sozialversicherungen, haben wir eine gute Ausgangspunkt. Und mit auf, im Moment auf sehr hohem Niveau oben jammern. Wir sind aus eines der einzigen Länder in Europa aus der Finanzkrise rausgegangen, mit der Tatsache, dass wir im Jahr 2011 Mitte Jahr, ich sage mir, einen Überschuss von 3,4 Milliarden Franken. Welches Land kann das? Wir haben eigentlich gute Ausgangslage, wir haben gute Rahmenbedingungen, was nicht voraussehbar war, auf jeden Fall nicht von mir, das sollte ich mir nicht anmassen, ist, was der Euro praktisch auf 1:1 eingekriegt. Und das sind die Probleme, die man lösen muss. Mir scheint aber wichtig zu sein, dass wir nicht so Politik, wir haben unabhängige nationale Zentralbank und die soll entscheiden, das wäre falsch, wenn man da Politik drin in sich möchte und ihnen sieht, was sie müssen von einem Wechselkursziel festlegen.
Frau Prelic, die verdreht die Augen. Könnt ihr euch selber loben und sagen, wir haben es in dem Fall besser gemacht als die CVP?
Wir haben zumindest gewarnt und wir haben schon, eben, wie das vorher von Seiten der SP gesagt worden ist, wir haben schon lange gesagt, man muss den Wechselkurs festsetzen. Es ist so, dass das nicht einfach irgendwie ein Ding da ist, das man nicht verändern kann, sondern man kann politisch zusammen mit der Nationalbank selbstverständlich sagen, man spekuliert nicht mit der Währung, wir setzen darum einen Währungskurs fest, der eben nicht zur Spekulation auskommt. Aber auf der anderen Seite, das ist ja zum Glück gleich der gute Teil. Eigentlich geht es der Wirtschaft immer noch gut. Mehrheitlich, grossmehrheitlich, etwa 90% hat sogar noch einen Gewinn. Es gibt einen Teil, der grosse Schwierigkeiten hat und dort muss man heranschauen. Und was wir zum Glück auch haben, wir haben ein gutes Sozialversicherungswesen, aber eben dort ist man jetzt immer ein bisschen sperren, versucht es immer noch mehr. Ein Teil von Leuten haben wir bereits ausgeschlossen, das dürfen wir sicher nicht. Also den guten Teil behalten und dort noch besser machen, wo wir jetzt eben zum Glück auf dem Weg sind, aber noch nicht am Ziel.
Das ist ja jetzt interessant. Jetzt gibt man den Politikerinnen und Politikern die Chance, sich selbst zu loben. Und sie loben die Wirtschaft, sie loben die Schweiz. Bei der FDP greifen ihr die Gelegenheit, Frau Egger-Seger, sagen doch, wir seien die grossen Stellenschafferinnen gewesen.
Ja, ich bin ein bisschen gespalten. Wir werden jetzt eigentlich gestraft, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben die Schulden abgebaut, wir haben ein Sozialversicherungsnetz, das verhebt. Wir haben einen Finanzplatz, einen Werkplatz, der gute Rahmenbedingungen hat. Und das macht jetzt die Situation, dass alle wollen bei uns investieren, dass alle wollen vom Franken profitieren. Und unter dem leiden wir eigentlich nicht, dass uns die Unternehmen riesige Schwierigkeiten hätten, sondern erst als Zweitform. Darum ist es wichtig, dass nicht die Politik jetzt einfach das Lasso aufhebt und anfängt zu schwingen und überall etwas schrübelt, sondern primär ist das die Sache von den Experten, von den unabhängigen Experten, die über unser Land ausdenken. Und das ist schon die Sache von der Nationalbank.
Jacqueline Fehr.
Ich möchte vielleicht zuerst noch etwas richtigstellen von vorher. Es geht nicht darum, und die SP hat das auch nicht gefordert, den Wechselkurs festzulegen, sondern eine Untergrenze. Eine Untergrenze bekannt zu geben und die nachher auch zu verteidigen. Und es ist auch zentral, dass das Nationalbank als unabhängiges Institut macht. Aber die Politik muss signalisieren, dass sie geschlossen dahinter steht. Und im Übrigen möchte ich eigentlich weniger zurück als für sie schauen, was uns bevorsteht. Und ich denke, wo wir wirklich müssen investieren, ist im Bereich von der Cleantech, von der Umweltindustrie. Da können wir den Werkplatz Schweiz modernisieren. Die SP Schweiz hat heute die entsprechende Initiative, Volksinitiative, eingereicht. Eine Studie dazu zeigt, dass da ein Wachstum von 2-3% möglich ist, wenn wir jetzt konsequent auf erneuerbare Energien setzen, wenn wir konsequent die Weichen richtig stellen. Das gibt 130'000 neue Arbeitsplätze, wertschöpfende Arbeitsplätze. Da ist Politik jetzt gefordert, dass sie eben nicht nur den Ausstieg aus aus der Atomindustrie beschließt, sondern auch den Umstieg befördert mit den verschiedenen Massnahmen, die wir vielleicht auch noch diskutieren. Das ist die Zukunft vom Werkblatt Schweiz. Dahin müssen wir, und dann haben auch die jungen Menschen eine Chance, interessante Berufe, eine berufliche Zukunft zu finden.
Für ein Schauen tun wir dann später auch noch weiter. Jacqueline Fehr, merci vielmals. Es scheint fast ein bisschen, als würden Politiker lieber führen als zurückschauen. Ja, haben wir es denn in der Politik so schlecht gemacht, dass wir jetzt da stehen, wo wir da stehen, Toni Bortoluzzi?
Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil wir werden uns nicht können an einer Weltwirtschaftskrise oder an einer Schwierigkeit weltweit entziehen, und da werden wir davon betroffen sein. Und da rächt sich natürlich ein Stück weit die Politik von vom freien Zugang der Leute, wo man in den letzten Jahren betrieben hat. Wir haben 330'000 Zuwanderer innerhalb 4 Jahren, und das wird so sein, dass, wenn auch der Wirtschaftsgang schlechter geht, die haben zweifellos dazu beigetragen, dass es gut geht, das ist zu respektieren. Aber jetzt müssen wir die negativen Seiten dann anschauen. Die Leute werden nicht mehr zurückgehen. Wir haben eine sehr gute Arbeitslosenversicherung, und die wird belastet. Wir haben heute schon über 40% Ausländer in der Arbeitslosenversicherung. Und da kommt der Bumerang von dieser Politik, die nicht mehr im Interesse vom eigenen Land stattgefunden hat. Das ist schwierig wieder zu korrigieren. Wir haben eine Initiative gemacht, damit wir die Souveränität in dieser Frage, was Zuwanderung betrifft, wieder selber in die Hand nehmen. Aber die Folgen von dieser Entwicklung von den letzten Jahren, die werden wir natürlich müssen zahlen in den Sozialversicherungen. Das ist meine Überzeugung.
Aber wir müssen den Teufel nicht schon wieder an die Wand malen. Wir reden jetzt schon wieder, als ob es uns wirtschaftlich schlecht ging. Das ist gar nicht der Fall. Und eine Wirtschaftskrise, der sind wir auch nicht einfach ausgeliefert. Wir müssen uns auch nicht einfach dort drin manövrieren, weil wir das Gefühl haben, irgendwie passiert das einfach so. Wenn wir wollen, können wir eine Wirtschaftskrise abwenden. Wenn wir wollen, können wir Arbeitslosigkeit abwenden. Wir müssen politisch die richtigen Weichen stellen. Wir müssen eben zum Beispiel in die neue Technologie investieren. Wir müssen in die Bildung investieren, dass die Leute in diesem Land eine Chance haben, auch künftig auf dem Arbeitsmarkt dabei zu sein. Und es stört mich, dass wir jetzt, wenn wir es ein bisschen luftet in der Weltwirtschaft, bereits wieder das Gefühl haben, huch, eine Krise, wir sind wieder irgendwo an der Wand gedrückt. Wir müssen für sie schauen, wir haben eine Chance, wir haben mehr als eine Chance. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Koalition findet in der Politik, die bereit ist, die Schweiz voranzutreiben und nicht ständig auszubremsen.
Ganz kurz. Ich glaube, die Frage war ja, was sagen Politiker? Wir haben heute eine gute Ausgangslage. Eine gute Ausgangslage schließt nicht aus, dass in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren dass es wirtschaftlich schwieriger wird kommen. Aber wir sind als Land, weil in den letzten Jahren die Staatsfinanzen im Griff gegeben hat. Wir haben 15 Milliarden Schulden abgebaut. Wir haben gerade in der Invalidenversicherung, oder in der Arbeitslosenversicherung, haben wir Massnahmen getroffen, um hier ausgeglichene Rechnungen zu bekommen. Wir sind gewappnet in den meisten Gebieten, um euch in eine Krise drin einzugehen und dort eine gewisse Zeit zu bestehen, vor allem Arbeitsplätze zu sichern. Ich glaube, das ist das Verdienst nicht nur von den Politikern, das ist das Verdienst von allen Bürgern, von allen Steuerzahlern. Aber mindestens haben wir eine andere Ausgangslage als ein Haufen Länder eben nicht hier in Europa, wenn es schlecht geht oder vor dem Abgrund standen.
Genau, jetzt hat ihr die Schweiz genug gelobt. Jetzt schauen wir, ob wir auch die Politikerinnen und Politiker loben kann. Wer ist vor allem zum Personal beispielsweise auf dem Bau oder der Bedienung bei der Wirtschaft freundlich? Und wer ist grundsätzlich wirtschaftsfreundlich gewesen, hat Stellen geschaffen, hat gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft geschaffen. Dazu gibt es eine neue Auswertung. Der Pascal Kraut hat mir den Blick darauf geworfen und sich so seine Gedanken gemacht.
Korrekt, ob Noser, Ineichen oder Müller, FDP-Nationalrat, schaffen Arbeitsplätze. Der frühere FDP-Parteipräsident Gerold Bührer, der ist sogar Chef vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, der 30'000 Firmen vertritt mit 1,5 Millionen Beschäftigten. Alles ein Zufall? Kaum. Zwischen der FDP als Partei und dem Big Business gibt es eben ganz spezielle Verbindungen. Manchmal, meine Damen und Herren, manchmal kommt das ganz gut. Und manchmal, meine Damen und Herren, und ehemalige Swissair-Passagiere, kommt das ganz besonders schlecht.
Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen.
Ja, mit der Swissair ist so manche FDPler grounded, und beim UBS-Debakel haben gute FDP-Freunde ganz schlechte Fallen gemacht. Aber Wir wollen ja nicht grübeln. Wenn es darum geht, Steuern zu senken und so weiter und so fort, dann ist die FDP immer da für ihre Wirtschaft. Darum gibt es den Platz Nummer 1 im Wirtschaftsrating von der Forschungsstelle Sotomo. Für ihre Metzger, Schreiner und Maurer legt dann die SVP an. Schaut gut dazu im Parlament für ihre KMUs, wo Zehntausende von Arbeitsplätzen arbeiten. Liberalisieren tut die SVP gut und gern. Ausser bei den Bauern natürlich, dort drückt man beide Augen zu und noch mehr Subventionen durch. Aber wir wollen ja auch da nicht richtig grübeln. Platz 2 für die SVP im Wirtschaftsrating. Ganz so einfach ist es für die drittbürgerliche Kraft für die CVP nicht. Liberalisieren will die CVP zwar auch, aber nicht um jeden Preis wegen dem sozialen, ökologischen und, wie die heutige CVP-Bundesrätin Doris Leuthard früher einmal erklärt hat, auch wegen dem christdemokratischen Volksparteigewissen.
Die Sozialkomponente, dass der Sonntag ein Ruhetag bleiben soll, an der halten wir fest. Und wenn SVP und FDP da weiter gehen wollen, können wir das nicht verhindern. Aber wir werden uns klar dagegen positionieren.
In diesem Sinn landet die CVP hinter der FDP, hinter der SVP, aber auch hinter der BDP und der GLP auf dem 5. Platz von dem offiziellen Wirtschaftsrating. Und die Linken? Ja, die haben eigentlich fast keine Zeit zum Jobs zu arbeiten, sind ja ständig in diesem anstrengenden Klassenkampf und mühen und wollen noch immer den Kapitalismus überwinden. Arbeiter schützt man, Arbeitgeber stutzt man, dafür sorgen Gewerkschaftschefs, die gleichzeitig als SP-Vertreter im Rat sitzen. Kurz vor den Wahlen, wir haben es gehört, versprechen uns zwar auch die Sozialdemokraten noch ein paar 10'000 Arbeitsplätze dank ihrer Cleantech-Initiative und auch die Grünen. Die Grünen wollen plötzlich Jobs aus dem Boden stampfen, redet von einem grünen Wirtschaftswunder, aber eben irgendwann, irgendwo. Für die linke Politik, die die Wirtschaft lenkt, weil man auch ideologisch denkt, gibt es im knallharten Wirtschaftsrating den zweitletzten Platz für die SP und den letzten Platz für die Grünen. Übrigens, auch die Nationalrätinnen und Nationalräte hat das Rating auf Wirtschaftsherz und Nieren geprüft. Der Toni Bortoluzzi, der vor unserem Podium steht, ist da übrigens 100 Platz vor der Jacqueline Fehr und 120 Platz vor der Katharina Prelitsch-Huber. Das mag der Toni Bortoluzzi, er lächelt ein bisschen, freuen. Ob das der beste Platz auf diesem wirtschaftsliberalen Rating aber tatsächlich ein Kompliment ist, das ist wieder eine ganz andere Frage.
Und dazu natürlich die Frage an unsere Leute auf dem Podium. Katharina Prelitsch, ihr seid auf den hinteren Rängen, weil eben die Wahrnehmung da ist. Die SP und die Grünen, die wollen eben die Arbeitnehmer schützen, aber die Arbeitgeber stutzen. Ist das die richtige Strategie, wenn man vor allem den Arbeitnehmer hilft und die Arbeitgeber eben der Wahrnehmung eher plagen, so dass sie dann die Arbeitsplätze ins Ausland verlegen, weil es dort einfach gäbiger ist zum Sein?
Da muss ich vielleicht einen Irrtum versuchen, den etwas aufzulösen. Es ist ja immer die Frage, welche Kriterien dass man setzt, wo man sagt, man sei wirtschaftsfreundlich. Ich würde jetzt behaupten, es gibt keine wirtschaftsfreundlichere Partei.
Das müsst ihr jetzt aber erklären.
Das erkläre ich sehr, sehr gern. Wir machen Arbeitsplätze und das sind die Grünen gibt. Im ganzen Bereich von der nachhaltigen Energie, vom, sei das im Bau, sei das im Verkehr, im öffentlichen Verkehr, im privaten Haushalt und so weiter. Und heute jetzt plötzlich endlich erkennt man, oh ja, stimmt, das ist ja noch interessant, das ist der eine Bereich. Dann sind wir extrem stark einstehend für den ganzen Kulturbereich. Man hat jetzt gerade eine Studie gemacht, gemerkt, da ist der gleiche Bereich wie die gesamte Versicherung und Bankenbranche an Leute und an Arbeit, die sie dort generiert haben, die ganzen sozialen Einrichtungen, überhaupt der gesamte Service Public, der Bereich von der Gesundheit und so weiter. Das ist ein riesiger Bereich von Arbeitsplätzen, wo wir arbeiten, sei das privat angesiedelt oder im öffentlichen Dienst. Wir sagen nur, es muss nachhaltig sein, es darf nicht die nachfolgende Generation belasten. Im Gegenteil, es soll für alle, das was eigentlich unsere Bundesverfassung sagt, Wohlstand für alle generieren und nicht nur für einen Teil.
Gut, jetzt haben wir aktuell die Befürchtung, dass viele Arbeitsplätze könnten verloren gehen. Tausende oder Hunderttausende Arbeitsplätze, es sind verschiedene Zahlen im Umlauf. Jetzt die Intervention von der Nationalbank auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir das Paket, das der Bundesrat geschnürt hat mit 870 Millionen Franken, wo der in der nächsten Session, die nächste Woche anfängt, in die Rede kommt. Jetzt haben wir heute Abend etwas Interessantes erfahren, Urschwaller, nämlich die Finanzkommission vom Nationalrat, die will das Paket so gar nicht annehmen. Und mit massgebend an dem Nein war eure Partei, die CVP. Das ist jetzt aber interessant. Wie kommt die CVP dazu, hier Nein zu sagen?
Wir sind eine interessante Partei. Aber ich habe erfahren, erst vor einer halben Stunde, ich war in einer Debatte über Ständeratswahlen in Lausanne. Und haben mich probiert, noch kundig zu machen. In der letzten Fraktionssitzung haben wir das Paket diskutiert. Ich bin dezidiert zu Beginn dagegen gewesen, dass man direkt Lohnkosten übernehmen in den Betrieben. Wenn ich klar Nein gesehen, ist ordnungspolitisch falsch. Das Paket ist nein abgespeckt dahergekommen mit den 800 Millionen. Und ich selber kann zu dem Paket stehen. Die 500 Millionen von der Kurzarbeitszeit, das scheint mir in die gute Richtung zu gehen. Das erlaubt vielleicht auch die Karenztage nachher zu nehmen. Dann haben wir noch 100 Millionen eigentlich auch vorsorglich im Tourismusbereich mit den Krediten. Und die anderen 200 Millionen, wir müssen das sehen, das sind eigentlich verkappte, vorzogene Nachtragskredite, wenn ich an die Schocke gesetzt und an das andere denke. Jetzt, was ist offensichtlich der ausschlaggebende Grund gewesen? Wir haben ganz wenige Stimmen gegeben in der Fraktionssitzung, dass man sieht, wir sind nicht gegen die Massnahmen, aber wir wissen nicht mehr im Dringlichkeitsrecht. Wir haben das diskutieren, wir haben morgen die Finanzkommission, ich vertrete eine andere Haltung.
Also, ihr werdet dort schauen, ihr seid ja bei der Finanzkommission, seid auch Fraktionschef der CVP, ihr werdet schauen, dass dort Meinung kehrt und man dann
wir werden das diskutieren, aber lasst mir noch etwas sagen zum Dringlichkeitsrecht. Es ist natürlich schon so, dass in jeder Session kommt irgendeine Vorlage, die dringlich erklärt kommt. Wir tun das Zweikammersystem aushebeln. Wir diskutieren in einzelnen Reden ohne, was wir auch nur die Begründung und die Worte vom anderen kennen. Und offensichtlich hat jetzt die Mehrheit überwiegt, ich weiß nicht, wie es jetzt stand gekommen ist, ihr sagt mit der CVP, ich weiß nicht, wer was mit ihnen war, dass man sieht, wir sind bereit, uns drin einzunehmen, in die ordentliche Budgetberatung. Im Übrigen hat der Bundesrat ja in Aussicht gestellt, dass er über die 800 Millionen daraus rausgehen will. Jetzt müssen wir einfach überlegen, spielt es eine Rolle, wenn wir die 500 Millionen nicht sofort drin eintun? Ich bin der Auffassung, dass man es jetzt macht. Da gibt es eine gewisse Sicherheit von den Exportfirmen. Aber das muss man ausdiskutieren. Ich habe daran teilgenommen, aber ich finde, das Paket müsste man jetzt durchbringen, um ein klares Signal zu geben, nachdem was die Nationalbank so gegeben hat. Wir sind ja von der Politik her bereit, Arbeitsplätze zu halten, wenn es tatsächlich zu grossen Schwierigkeiten kommt, was nicht auszuschliessen ist.
Das ist jetzt interessant, sicher auch für Bundesrat Schneider-Ammann. Jetzt hat man ihm vorgeworfen, er schlafe und er sei nicht aufgewacht und es sei doch so dringlich, dass man jetzt da handelt. Jetzt hören wir, im Parlament ist das gar nicht so dringend. Staunen Sie nur noch, Christine Egger, sage ich, von der FDP?
Nein, es braucht Dringlichkeitsrecht. Wir haben das heute in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, haben wir den Teil von der Arbeitslosenversicherung beraten. Für mich ist es ein Medikament mit Nebenwirkungen. Es gibt ein Signal, wir nehmen das ernst, wir machen etwas dagegen. Natürlich ist es ordnungspolitisch nicht ganz sauber, aber es ist wichtig, dass man etwas macht. Und Dringlichkeitsrecht braucht es ganz einfach, weil wir mit dem Stabilitätsprogramm haben wir Zeit von der Kurzarbeit von 12 Monaten auf 24 Monate ausgedehnt. Und Ende Jahr läuft das ab. Der Bundesrat hat zwar die Möglichkeit, auf dem Verordnungsweg 18 Monate einzuführen, aber es gibt doch den Firmen ein Zeichen, wir haben ein Instrument, das funktioniert, wo wir bereit sind, aufrechtzuhalten, dass mit diesen 500 Millionen, die Steuergelder sind, eventuell können Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge eingespart werden. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen. Ich habe das auch unterstützt.
Jacqueline Fair. Ja, ich will nochmal schnell auf das Rating zurückkommen, weil das stützt sich ja, die Rating stützt sich immer auf die eine Frage, wer schafft Arbeitsplätze. Aber es braucht auch noch Leute, die arbeiten. Und es braucht auch noch Leute, die dann am Schluss Produkte kaufen können. Und für das braucht es anständige Löhne, sichere Renten, bezahlbare Mieten, damit am Schluss noch etwas im Portemonnaie bleibt, dass man auch noch etwas konsumieren kann. Sonst stockt dann nämlich relativ rasch alles und die Arbeitsplätze können nicht mehr geschaffen werden. Also das Gesamte ist ein Gesamtsystem. Es braucht genauso Leute, die arbeiten und es braucht genauso Leute, die konsumieren, wie solche, die Arbeitsplätze arbeiten. Aber Arbeitsplätze schaffen ist ganz wichtig und vor allem im zukunftsträchtigen Bereich und auch erhalten. Und ich finde es schon ein bisschen erstaunlich, oder? So in der Sonntagsrede, wie die bürgerlichen Parteien das hohe Lied vom Werkblatt Schweiz singen und sagen, Arbeitsplätze sicher, wenn es aber konkret wird, wie gerade jetzt mit dem aktuellen Paket, wo man sogar auch noch drüber raus könnte gehen, wo man es noch
könnte verstärken, den Werkplatz noch besser könnte unterstützen, springt die CVP oder die einen von der CVP springen ab. Der Herr Bortoluzzi wird jetzt gerade abspringen.
Ja,
und am Schluss werden es die Bürgerlichen sein, die das versenken. Der UBS rührt man Milliarden an.
Das ist jetzt muss man schon etwas sagen. Das ist Unsinn. Also es wird nicht besser, wenn man das erzählt, sondern die 500 dann. Millionen, die man drin tun will.
Aber immerhin, Fakt ist, die Finanzkommission hat heute als erste unter bürgerlicher Mehrheit gesagt hat, nichts, weg mit dem Paket. Und da glaube ich schon, da muss man einfach auch ein bisschen klarer heranschauen, wer denn bis am Schluss wirklich, wenn es konkret wird, den Werkplatz unterstützt und wer das noch in Sonntagsreden
macht. Toni Bortoluzzi angesprochen, wir wollen ihm auch das Wort geben. Ihr habt auch Nein gesagt, beziehungsweise eure Leute in der Finanzkommission haben auch Nein gesagt zu diesem Paket. Wollt ihr der notleidenden Exportwirtschaft nicht helfen?
Ja, das hat auch nichts zu tun mit helfen, sondern das ist eher der Bundesrat ein bisschen geholfen, die Imagepflege zu verbessern. Aber der Wirtschaft ist natürlich mit so einem Schlag ins Wasser nicht geholfen. Das ist absurdes Zeug. Weil was die Betriebe brauchen, ist mehr Freiheit ihrer Möglichkeit, ohne die staatspolitische Verantwortung abzugeben. Die haben die Betriebe auch. Aber die Freiheiten bürokratischer Art, vielleicht grundsätzliche materielle Entlastungen für alle Betriebe. Das muss man vielleicht diskutieren. Das bringt Innovation, das bringt Ideenreichtum in den Betrieb. Und dann muss man die Sozialpartnerschaft meines Erachtens ja nicht vernachlässigen. Die ist in der Regel besser als der Staat. Weil die Betriebe mit ihren Mitarbeitern zusammenfinden in einigen schwierigen Situationen in der Regel bessere Lösungen als die staatlichen.
Genau, Stichwort Sozialpartner, jetzt gerade angesprochen. Zwei haben wir jetzt am Tisch beim Pascal Krauthammer.
Tatsächlich, die Sozialpartner könnten sich in Zukunft wirklich mehr treffen. 20% der Exportfirmen haben nämlich Angst, dass sie nicht weiter existieren können, sagt eine Umfrage von Economy Suisse. 25'000 Arbeitsstellen wären so gefördert. Bei uns ist jetzt am Tisch der oberste Arbeitgeber, der Thomas Daum, Direktor vom Arbeitgeberverband. Ja, Herr Daum, 25'000 Jobs, die könnten verschwinden, ist das tatsächlich realistisch?
Wir sind in einer sehr schwierigen Lage, und zwar, weil es ganz heikel ist, abzuschätzen, was kommt. Wenn wir davon ausgehen, es bleibt jetzt länger bei 1,20, dann sind die 25'000 Arbeitsplätze eher optimistisch geschätzt. Es kann also durchaus sein, dass, wenn es lang geht auf dem Niveau, das massiv ausgelagert werden muss, weil mit 1,20 ist ein erheblicher Teil von der Schweizer Exportwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, wo man praktisch nie darüber redet, wir haben dann zunehmenden Importdruck. Also alles, was man relativ einfach in die Schweiz liefern kann, denken Sie zum Beispiel an Rückerzeugnis, das kommt auch je länger mehr unter Druck. Also diejenigen, die jetzt sagen, wir sind in einer guten Situation, bitte ich einfach daran zu denken, es hat jetzt vielleicht der eine oder andere Sonnenstrahl noch, das ist ja gut, aber vor uns eine gewaltige Gewitterwand. Und ich bitte die Politik, das nicht zu unterschätzen.
Haben wir tatsächlich eine Gewitterwand von uns? Bei uns ist auch der Chef vom Gewerkschaftsverband Travail Suisse, der Martin Flügel. Herr Flügel, 25'000 Jobs in der Gefahr, eine Gewitterwand, wie der Herr Daum sagt, ist das realistisch oder nur Panikmache Ihrer Meinung nach?
Ja, der Herr Daum hat gesagt, wenn der Kurs bei 1,20 über eine längere Zeit anhält, dann haben wir auf alle Fälle eine Gewitterwolke vor uns. Darum ist es ja umso wichtiger, dass eben der Kurs nicht bei 1,20 bleibt, sondern dass die Nationalbank auch den nächsten und den übernächsten Schritt noch macht in den nächsten Monaten, sodass eben die 25'000 Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Insgesamt denke ich aber, dass wir auch relativ gut dastehen, sonst in der Schweiz wirtschaftlich.
Das sagen Sie wohl auch darum, wie Sie wollen im nächsten Jahr 2-3% mehr Lohn. Ist das nicht ein bisschen und schlicht überrissen, jetzt in dieser Krisenzeit mit so einer Geldforderung zu kommen?
Ungefähr 90% der Arbeitsplätze sind von der Frankenkrise bis jetzt nicht betroffen. Dort wird gut geschafft, dort wird sehr viel geschafft. Da ist ganz viel geleistet worden, dass sie höhere Löhne einfach schlicht verdient. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt darf man einfach auch die Bedeutung vom Konsum nicht vergessen, von den Löhnen für die Wirtschaft selber. Also jetzt fällt der Konsum kann ja verhalten und dann wird es dann schwierig. Hingegen, wenn wir einen gewissen Lohnanstieg haben, dann sind die 2/3 vom BIP immerhin auch nächstes Jahr gesichert. Der Konsum ist eine der wichtigsten Stützen der Schweizer Wirtschaft.
Herr Daum, wie kommt die Werbung für eine Lohnerhöhung bei Ihnen an? Gibt es mehr Lohn für alle oder eher Lohnkürzungen doch?
Also vorausgeschickt kann ich mit dem Herrn Flügel einig sein, dort wo es geht. Aber wirklich dort, wo es geht, soll man Lohnanpassungen machen.
90%, sagt der Herr.
Da habe ich dann wieder meine Zweifel, ob das 90% werden sie. Und ich habe auch meine Zweifel, ob dann die 90% alle bei diesen 2-3% werden landen. Es ist schon vorne schon gesagt worden, und das nehmen wir natürlich gerne auf, die Sozialpartner, die verstehen ihr Geschäft. Und wir haben in der Schweiz einen ganz riesigen Vorteil, und das ist ein Appell an Politiker, schauen Sie, dass der Vorteil so bleibt, dass wir dezentrale Lohnverhandlungen haben oder dezentrale Aushandlungen der Arbeitsbedingungen. Da wird also Branche für Branche unter den Leuten, die rauskommen, die unmittelbar auch die Fakten kennen oder sogar in den Unternehmungen schauen, was mag es leiden. Man muss nämlich immer frisch schauen bei den Lohnanpassungen. Und was mag es nicht leiden? Und dann werden die zu ihren Lösungen finden, da bin ich zuversichtlich.
Herr Daum, Herr Flügel, noch ganz aktuelles Wort zu der Finanzkommission. Wir haben es gehört, die sagt ja heute Nein zu dem Hilfspaket vom Bundesrat, auch mit diesen 500 Millionen Franken für die Kurzarbeit. Ist das schlimm oder richtig, Herr Flügel zuerst?
Das finde ich katastrophal. Also da nimmt einfach die Politik ihre Verantwortung nicht wahr.
Wie heissen?
Ja, das Paket ist nötig. Ich meine, jetzt haben wir heute die Nationalbank gehabt. Es ist gesagt worden, die Nationalbank hat etwas gemacht. Das ist tipptopp. Sie muss weitermachen. Jetzt ist Politik am Zug. Jetzt muss Politik auch etwas machen. Gerade zum Beispiel im Hinblick auf Kurzarbeit. Das ist wirklich ein hervorragendes Instrument. Wenn man jetzt das nicht macht, dann, ja, wie gesagt, dann nimmt die Politik Verantwortung gegenüber dem Werkplatz nicht wahr.
Herr Daum von der Arbeitgeber, braucht es das Hilfspaket auch für die Kurzarbeit?
Also das Hilfspaket hat ja vor allem eine politische Signalwirkung. Und die dürfen wir in dem Umfeld, wo wir sind, das ist sehr viel Psychologie jetzt im Spiel, nicht unterschätzen. Wenn man es auf der rein rationalen Ebene abhandelt, dann ist zum Beispiel die Frage von der Kurzarbeit unabhängig von diesen 500 Millionen. Also wir haben jetzt eine Regelung für Kurzarbeit. Der Bundesrat hat die Möglichkeit, auf eine höhere Anzahl von Kurzarbeitsperioden zu gehen. Wir sind der Meinung, wir müssen noch mal genau überlegen, ob man nicht einen Teil vom Stabilisierungsprogramm 3, wo Kurzarbeit anbelangt und der Bundesrat gewisse Kompetenzen gibt, ob man den nicht einfach noch mal 2 Jahre weiterführen sollte. Dann wäre dort noch ein bisschen mehr Flexibilität, um zu reagieren, wenn es wirklich massiv einschlägt. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und die 500 Millionen, die wären gut, das wäre eine bessere finanzielle Situation für die Arbeitslosenversicherung, wäre ein Signal. Aber man kann alle anderen guten Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, auch machen, ohne die 500 Millionen.
Herr Daum von der Arbeitgeber, Herr Flügel von der Gewerkschaft, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie daheim können reagieren, schreiben Sie uns Ihre Meinung unter doppelpunkt@drs1.ch, doppelpunkt@drs1.ch. Differenzen wenige nur bei den Sozialpartnern. Wie sieht es in der Politik aus? Geraldine Eicher will es wissen.
Ja, das finden wir jetzt aus. Jacqueline Fehr, 2-3% mehr Lohn, haben wir jetzt vorhin gehört, soll es geben für die Leute nächstes Jahr. Was meint die SP dazu?
Wir unterstützen die Forderung. Wie wir gehört haben, dort, wo es die Produktivität auch gegeben hat, ist das sehr wichtig. Selbstverständlich auf der Basis von der Sozialpartnerschaft wird es dort, wo es nicht drin liegt, auch Lösungen geben, die drunter sind. Aber wie der Herr Daum vorher gesagt hat, ist sehr viel Psychologie dahinter, sehr viel Signalwirkung. Und eine von den ganz zentralen ist auch, dass man die Binnenkonjunktur muss stärken, dass die Kaufkraft muss gestärkt werden. Die Leute haben immer mehr geschafft. Wir sind immer produktiver geworden. Es ist gerecht, aber auch volkswirtschaftlich wichtig, dass die Produktivität auch in Form von besseren Löhnen an die Menschen weitergeleitet wird, dass sie eben auch mit dem können wiederum konsumieren, wiederum können ihre Lebensträume verwirklichen und wiederum damit in den Wirtschaftskreislauf ihnen positive Impulse geben. Also wir müssen ja vielleicht nochmal zusammenfassend, wie 3 Sachen sehen. Wir haben einerseits, müssen wir die Franken stabilisieren. Wenn das Nationalbank macht, bei 1,40, sind wir wieder in einer guten Situation, weil unsere Wirtschaft ist eigentlich gut aufgestellt. Das Zweite, wir müssen die Binnenkonjunktur stärken. Wenn es weltwirtschaftlich gewittert, müssen wir selber stark sein und müssen können im Inland Konsum stabilisieren. Dazu braucht es anständige Löhne, Renten, wie ich schon gesagt habe. Und das Dritte, wir müssen auf den künftigen Zyklus vorbereitet sein, denn wenn es wieder losgeht. Und da müssen wir in Cleantech investieren und wir müssen in Bildung investieren, dass wir dann wieder die Nase vorn haben, wenn es wieder losgeht. Mit diesen 3 Massnahmen haben wir das Heft in der Hand, auch für die Zukunft eine gute Situation für die Menschen in diesem Land zu schaffen, für alle und nicht nur für ein paar wenige. Und ich glaube, die Politik ist in den nächsten Jahren aufgerufen, in dieser Richtung zu politisieren.
Toni Bortoluzzi, das ist ein Steilpass für euch.
Ja, es ist natürlich absurd in einer Phase, wo man drohende wirtschaftliche Schwierigkeiten befürchtet, nachher zu sagen, man muss jetzt die Löhne um 2-3% tun. Es ist insofern auch nicht gerechtfertigt, als das Produkt ja aufgrund von der Währungssituation man eher auch zum Teil günstiger bekommt. Also es ist vertretbar, wenn man sagt, man sollte eigentlich jetzt zurückhaltend sein, zur Sicherung der Arbeitsplätze, weil Lohnforderungen in dieser Art die gefährden die Arbeitsplätze und sind kein Beitrag für die Wirtschaft in unserem Land.
Jetzt, wenn die Arbeitslosigkeit droht zu steigen, könnte das ein Sozialwerk belasten, nämlich die Arbeitslosenversicherung. Und wir haben der Dürrheit als Politikerinnen und Politiker das Werk saniert. Auf den April ist die Sanierung in Kraft getreten, sind auch die Massnahmen in Kraft getreten. Christine Egger-Segge von FDP, muss man heute sagen, das war visionär, was er da gemacht hat im Parlament.
Es war eine Notwendigkeit, weil sie stark defizitär war. Es geht natürlich auf andere Sozialversicherungen. Wenn ich an die AHV denke, auch die, wenn die Lohnbeiträge nicht mehr in diesem Ausmass kommen. Oder wenn ich denke, wir haben die letzte Volksinitiative gehabt, wo man die AHV aus dem Nationalbankgold, aus diesen Gewinn finanzieren, dann wären wir jetzt schön am Haag. Also wir haben mehrheitlich ist uns gelungen, die Sozialversicherungen auf gute Beine zu führen. Und das ist Schussverdienst von denen, die dafür eingestanden sind, dass wir einen Schritt aufeinander zugemacht haben. Bei der AHV und bei der KVG-Revision ist es leider nicht gelungen, weil den einen ist zu weit gegangen, den anderen zu wenig weit. Und so haben die SP und die SVP die Revisionen versenkt. Aber bei denen, wo es gelungen ist, dort sind wir im guten Ranking und sind froh drum.
Die Linke hat ja dann gesagt, was um die Sanierung ist gegangen von der Arbeitslosenversicherung. Das gäbe ein Massaker, das da losging. Ich müsste jetzt im Nachhinein sagen, Katharina Prelitsch, die hat recht gehabt.
Man sieht ja jetzt eigentlich, dass man einen Teil von dem, was wir vorhin abgebaut haben, wieder einführt, weil man sieht, dass es nicht funktioniert. Wir haben damals gesagt, es wird die Falschen belasten. Wir haben im Gesetz verankert, eigentlich Möglichkeit zu haben, gewisse Beträge mehr zu erheben auf den Lohnnebenkosten. Das hat man jetzt müssen machen und gleichzeitig Leistungen lassen. Gerade bei den älteren Leuten müssen wir es jetzt ja wieder anpassen, weil man merkt, dass es nicht verhebt. Wir müssen darüber diskutieren, was übrigens richtig ist, dass man auch für Kurzarbeit kann unterstützen kann. Eigentlich das, was wir gesagt haben, trifft jetzt wieder ein. Man hätte es anders können lösen und wären eben, müsstet jetzt wieder, nicht wieder nachbessern.
Der hat ja bei der CVP Urschwaller in den Positionspapieren schon geschrieben, die Arbeitslosenversicherung fair sanieren. Ist das schon fast visionär gewesen mit Blick auf das, was jetzt passiert? Hat er schon im Auge gehabt, dass man jetzt nach der letzten Sanierung schon die nächste muss angehen?
In der letzten Revision von der Arbeitslosenversicherung ist man davon ausgegangen, dass man im Schnitt über 5-7 Jahre durchschnittlich gegen etwa 100'000 Arbeitslose haben pro Jahr. Man hat festgestellt, dass die Annahme falsch war. Die Folge war, dass man pro Jahr rund 1 Milliarde strukturelles Defizit hatte. Wenn wir die Vorlage bekommen haben, haben wir gesehen, wir müssen mindestens die Milliarden wegbringen. Fair ist es nachher gewesen, wie man sieht, damit aus aufteilen. Einerseits mit einer Erhöhung von 2 auf 2,2% Beiträge. Auf der anderen Seite tun wir auch die Leistungen rund 500 Millionen in Bereichen nachher, wenn es vertretbar ist. Wenn man das nicht gemacht hätte, steht man heute vor der Situation nicht mehr um eine Gewitterwand, dass man dann überhaupt keinen Regenschutz mehr hätte, sondern dass man dann den Badhosen im Zeug mal laufen. Mindestens das strukturelle Defizit haben wir auch weg. Und noch eines von der Linken zu machen zum Massnahmenpaket. Mir ging noch 7 Milliarden Schulden in der Arbeitslosenversicherung. Und darum, ob das jetzt sei oder ob im Dezember, wenn wir die 500 Millionen darin eintun, dann können wir sagen, wir wollen Arbeitsplätze halten, dann können wir gerade den Unternehmer in der Exportwirtschaft, aber vielleicht auch andere in den Zulieferbereichen, können wir sagen, wir sind bereit, zusätzlich etwas zu machen, von mir führt in den Weg dran, dass man von diesen 3 Karenztagen auf eh nachkommt. Das hilft den Unternehmungen und erlaubt vielleicht im einen oder anderen Nodo, nein, nicht nur über 12, sondern über 18 oder 24 Monate über Arbeitsplätze zu halten. Das ist von mir, ist das zentral in der ganzen Politik. Ich glaube, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, das ist das Oberste, und wir haben Mittel, um das zu halten.
Das klingt schon nach der nächsten Sanierungsrunde bei der Arbeitslosenversicherung, Christine Egger-Segge.
Nein, wir haben 2 Massnahmen, die wir jetzt machen. Wenn es nach der Meinung von der Katharina Prelitsch und ihrer Partei gegangen wäre, hätten wir immer noch Milliarden mehr Schulden. Wir hätten es nie fertig gebracht, die auf bessere Wege zu führen. das ist schon das Verdienst der vernünftigen Kräfte in diesem Parlament.
Hat es solche vernünftige Kräfte? Jacqueline Fehr, die lacht.
Ja, das Problem der Arbeitslosenversicherung ist nach wie vor, dass sie noch immer zu wenig macht im Bereich Weiterbildung und Wiederintegration der Leute in den Arbeitsmarkt. Weil es gibt, also das ist eigentlich die grosse Herausforderung, respektive das muss uns gelingen, sonst wird sie immer zu teuer sein und sie wird uns immer Schwierigkeiten bereiten. Und da fordert die SP und hat schon eine Revision gefordert, dass man dort mehr macht, insbesondere auch bei den Jungen, die den Berufsschuleinstieg arbeiten müssen, dass ihnen der gelingt, dass man dort mehr investiert, auch mehr mit den Firmen zusammenarbeitet, dass die Lehrstellen verlängert werden mit ersten Anstellungen, dass dort kein Bruch passiert. Wenn man ein bisschen heranschaut, wo dann am Schluss Probleme entstehen, weiss man eigentlich relativ genau, wo die Risiken sind und dort muss man investieren. Das Ziel muss sein, dass die Leute, wenn sie die Arbeitsstelle verlieren, so rasch wie möglich wieder eine Arbeitsstelle finden. Das Ziel muss auch sein, dass sie laufend weitergebildet werden und sich weiterbilden können, auch wenn sie 45 sind, 50 sind, 55 sind, dass man dort die Arbeitgeber entweder dazu verpflichtet oder auch sie dabei unterstützt und damit eben die Leute auch im Arbeitsmarkt kann halten oder wieder integrieren. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe und da haben wir nach wie vor zu wenig gemacht. Die Folge davon ist, dass jetzt die Städte insbesondere über die Sozialhilfe viele von diesen Menschen das Leben finanzieren müssen mit der Sozialhilfe, weil sie es nicht geschafft haben, in den Arbeitsmarkt sich zu integrieren.
Aber man muss doch sagen, die Städte haben sich getäuscht, die Berechnungen, die sie uns gegeben haben. Es ist nicht eintreten, dass massenhaft junge Leute arbeitslos sind. Es war halt schon auch ein Zeichen gewesen, dass man zuerst einmal Arbeit suchen muss und dass man vielleicht nicht gerade den Traumjob hat, wenn man fertig ist mit der Schule, wenn man fertig ist mit der Lehre oder mit dem Studium. Und das ist der Grund, warum man da nicht rein aus finanziellen Gründen, sondern aus gesellschaftlichen Gründen, weil irgendeine Arbeit ist besser als keine Arbeit.
Jetzt muss man aber den Städten auch ein Kränzchen winden, weil sie haben sehr viel gemacht in den letzten Monaten, genau für das. Sie haben einen Teil von dem übernommen, was eigentlich die Arbeitslosenversicherung hat müssen übernehmen, nämlich Programme entwickeln, um die jungen Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass verschiedene etwas Ähnliches machen in unserem Sozialstaat und da braucht es einfach mehr Koordination.
Jetzt hat das Bundesamt für Sozialversicherung auch eine Erhebung gemacht. Er schaut, ist die immer im internationalen Vergleich da und ist zum Schluss gekommen. Wir stehen eigentlich fast überall gut da, vor allem bei der Arbeitslosenversicherung, praktisch in jedem Punkt gut bis sehr gut. Sie ist unser Sozialwerk Arbeitslosenversicherung, Toni Portoluzzi, vielleicht sogar zu gut ausbauen, sodass die Leute gar keinen Anreiz mehr haben, möglichst schnell wieder eine Arbeit zu suchen.
Ja, wir haben natürlich jetzt immer noch eine gute wirtschaftliche Situation. 110'000 Arbeitslose, das sind wesentlich weniger, als man noch vor einem Jahr gehabt hat. Das muss man immer sehen, das ist die derzeitige Situation. Man befürchtet, dass es mehr gibt. Ich hoffe eigentlich nicht, aber es deutet ein bisschen alles darauf ein. Und man muss sich klar sein, der Anpassungsdruck in unseren Sozialversicherungen, solange wir offene Grenzen haben, der ist massiv vorhanden. Wir haben nach wie vor wesentlich bessere Leistungen als rund um uns herum.
Und es geht doch,
und es kommt doch niemandem in den Sinn von diesen 330'000, die in den letzten 4 Jahren dahergekommen sind, einfach das Land wieder zu verlassen mit dermassen guten sozialen Einrichtungen. Das ist der Bumerang, den ich eingangs schon gesagt habe, den werden wir müssen schlucken, wenn wir nicht eine Korrektur in diesem Bereich wollen.
Uschwaller?
Vor allem nicht alles schlecht reden, wenn man nichts gemacht hätte. Hätte das geheissen, wir gehen einfach von 2 auf 2,5%, wo ich mit den Beiträgen, also die Lohnnebenkosten noch mehr, wir hätten ja meine Arbeitsplätze gefährdet. Das ist eigentlich unser Ansatzpunkt gewesen, warum, was wir gesehen haben, wenn wir sowohl in der Leistungskürzung etwas machen, auch in der Beitragserhöhung, dann geht das. In den Jungen, vielleicht noch etwas. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Jungen, wenn sie keine Arbeit haben, dass sie im Arbeitsprozess bleiben. Das ist bei uns nicht einfach da. Wir haben lange Diskussionen gehabt. Wir haben gesagt, wenn jemand von den Schuhen weggeht, dann soll er 120 Tage Wartezeit haben. Und wir, zum Zweiten haben wir gesagt, unter 25 nur 200 Taggelder, weil es uns ganz wichtig ist, dass der Junge den Druck hat, in den Arbeitsprozess einzugehen. Und wir haben auch den Schritt gemacht, also wir sehen, hey, vielleicht muss man ein bisschen breiter sein mit der zumutbaren Arbeit. Ich habe lieber einen, der in einer Arbeitsstelle ist, der vielleicht nicht ganz ihrer Ausbildung entspricht von einer gewissen Zeit, als dass er einfach nur mal Arbeitslosengeld bezieht. Das ist unser Ansatz gewesen und ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Ansatz in der Revision in der Richtung war.
Jetzt haben die Äußerungen der Politikerinnen und Politiker auch sehr ausgelöst bei uns, bei den Leuten heim im Radio, aber auch hier im Publikum.
Korrekt. Unsere Hörerinnen und Hörer diskutieren wild auch per Mail mit. Der Herr Job aus Zürich schlägt eine Versicherung vor, um die Währungsrisiken zu versichern. Die Wirtschaft soll mit den Währungsgewinnen aus dem Import einen Topf füllen für die Versicherung. Ein Herr Meier, wo wir nicht wissen, woher er kommt, aber der Herr Meier richtet sich an Toni Bortoluzzi von der SVP. Die SVP sagt doch immer gegen flankierende Massnahmen gewesen bei der Personenfreizügigkeit. Und jetzt sagen Handwerksbetriebe besonders leiden durch die Konkurrenz aus dem Ausland. Und dann haben wir noch einen Markus Hauser aus Sagans. Er kritisiert die Devisenmarktintervention von der Nationalbank. Da sei viel Geld verloren gegangen heute, Geld, das man zum Beispiel ganz gut hätte können brauchen für die Arbeitslosenversicherung. Und auch da im Publikum gibt es Wortmeldungen, zum Beispiel die Frau, die mitgehört hat.
Guten Abend miteinander. Ich bin Lehrerin für Wirtschaft und Recht im Gymnasium Thun-Schadau und weil ich eine Muskelkrankheit habe, bin ich auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Es ist viel gesagt worden, dass man Arbeitsplätze schaffen will. Jetzt meine Frage, werden Arbeitsplätze auch für Menschen mit einer Behinderung schaffen? Ich hatte die Möglichkeit, einen Arbeitgeber zu finden, der mir einen Arbeitsplatz gibt und so kann ich meinen Lebensunterhalt selber verdienen. Es gibt aber noch ganz viele Menschen mit einer Behinderung, die genau auf diese Arbeitgeber warten.
Die Frage geben wir zu den Politikern.
Eine heikle politische Frage, die nicht zuerst einmal diskutiert wird. Was ist die Antwort von SVP, Toni Bortoluzzi?
Ja, ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, woher das soll.
Arbeitsplätze für Behinderte schaffen, helfen dir da auch, Massnahmen einzuleiten?
Ja, das ist das, was wir in der 5. IV-Revision und jetzt auch im ersten Teil von der 6. IV-Revision angegangen ist. Ich bin eigentlich fast ein bisschen stolz, dass die Revisionen insofern funktionieren, als dass man die Vermittelbarkeit von der Invaliden von denen, die in der IV anhängig sind, mit diesen Revisionen verbessert hat. Und das lässt sich statistisch nachweisen. Und das ist etwas Positives, weil man hat einen Umkehr gemacht, sozialpolitisch, indem man gesagt hat, man muss versuchen, die Möglichkeiten, die da sind bei diesen Leuten, zu fördern und die möglichst so einzusetzen, dass die Kompetenz, die noch da ist, auch wieder kann im Arbeitsprozess eingesetzt werden. Und das hat man erreicht. Man hat auch erreicht, dass die Leute weniger ausgegliedert sind in Kontakt mit dem Betrieb. Und da haben die Betriebe, die Firmen, meines Erachtens gute Arbeit geleistet.
Noch ganz kurz eine Antwort von der politischen Linken. Jacqueline Fehr, ist er zu Recht stolz, der Toni Bortoluzzi?
Nein. Weil er ist dort nie dabei, wo die SP fordert, dass es eine Verpflichtung gibt für die Arbeitgeber, entweder Arbeitsplätze für Behinderte anzubieten oder dann in einen Fonds zahlen, wo die wieder unterstützt werden, wo es anbietet. Und zwar für Betriebe ab einer gewissen Grösse, selbstverständlich. Das ist ein Mittel, das genau das möglich machen würde, was sie fordern, nämlich, dass Leute, die eine Behinderung haben, auch eine Chance auf einen Arbeitsplatz haben und eben, dass sich die Unternehmen auch miteinander dieser Verpflichtung stellen, sei es, indem sie selber Plätze anbieten, sei es, indem sie über einen Fonds andere Unternehmen dabei unterstützen.
Das Publikum will sich noch einmal melden, auch ein Herr, der da sich vorstellt.
Stüdi, ich habe Folgendes. Wir haben ganz eindeutig, da sind wir auch einverstanden, eine ganz schwierige Situation. Und es stimmt auch, dass wir als Schweiz verstanden haben, viel besser dort stehen wie der Allianger oder fast Allianger. Aber warum sind wir eigentlich da reingelaufen? Schauen wir mal schnell zwei Sachen an. USA, Subprime-Krise. Zwischen 2002 und 2007 haben sie die Geldmenge verdoppelt, haben den Zins auf fast 0,5 oder 0% runtergegeben, haben Hypothekarzinsen praktisch 0 gesetzt. Schauen wir die Schulden an, die sie gemacht haben, gehen wir nach Europa. Schauen wir die EU-Staaten an, nicht nur Griechenland, die eine unvernünftige Politik gemacht haben. Und was haben sie jetzt eigentlich gemacht? einen Sozialstaat aufgebaut, der unerhört ist. Und so sind wir reingekommen. Und wir haben jetzt, glaube ich, nicht über den Sozialstaat diskutiert.
Das machen wir dann in der zweiten Stunde. Ich danke Ihnen für das Statement. Das ist bis jetzt wenigstens mal die erste Stunde von diesem Doppelpunkt-Forum. In der zweiten Stunde, wie schon gesagt, nach dem 9. fragen wir, was bedeutet die Krise eben für unsere Sozialwerke, jetzt wo die Aktien purzeln und wo eben der Euro und der Dollar immer weniger Wert haben. Mit dabei in der zweiten Stunde dann ein Koryphäe, wenn es um AV und Sozialversicherung geht, der Otto Piller.
Doppelpunkt. Forum.
Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil vom Doppelpunkt-Forum live aus dem Radiostudio Bern. Im Brennpunkt von diesem Wahljahr 2011 ist die Finanzkrise. Trotz der Intervention von der Nationalbank heute, der Franken bleibt viel zu stark. Darum stehen Tausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel. Und mit der Arbeitslosigkeit kommt das nächste Problem. Gibt es nämlich weniger, die arbeiten, gibt es auch weniger, die ins Sozialwerk einzahlen. Dazu sind die Aktientitel auch nach dem Kurssprung von heute noch immer zu stark unter Druck, was die Finanzlage von AV und Pensionskassen weiter verschlechtert. Gibt es für Herr und Frau Schweizer bald weniger Geld von der AV und Pensionskassen? Müssen wir länger arbeiten oder sollen die Reichen bald mehr zahlen für die anderen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu der Krise, zu den Lösungen und zu den Politikern auf doppelpunkt@drs1.ch, doppelpunkt@drs1.ch. Ja, zu uns ins Radiostudio sind Dutzende von Leuten gekommen, auch der Jonas Jakob, ein Junge von der Lehrwerkstätte Bern. Herr Jakob, haben Sie manchmal ein bisschen Angst, dass es zum Beispiel, wenn Sie älter werden und trotzdem arbeiten, am Schluss gar keine AV mehr gibt für Sie?
Ja, grundsätzlich Angst besteht sicher, aber ich denke, man darf das gar nicht so weit kommen. Man muss umschauen, wenn man nicht schon irgendetwas findet, wie man die AV finanzieren kann, weil es halt nicht mehr so viel eingezahlt wird.
Sie müssen noch ein bisschen arbeiten, vielen Dank. Jemand, der genug gearbeitet hat und genug lange auch schon gearbeitet hat, einer, der das Dossier AV und Pensionskasse aus dem FF kennt, ist der langjährige Direktor vom Bundesamt für Sozialversicherungen, die rechte Hand von der Alt-SP-Bundesrätin Ruth Dreyfus. Herzlich willkommen, Otto Piller. Otto Piller, Sie sind jetzt gut 70 Jahre alt. Leben Sie gut eigentlich mit der Pensionskasse und der AV? Sie werden 70, leben Sie gut mit diesen beiden?
Gut, ich bin natürlich beruflich privilegiert gewesen und lebe sehr gut, das ist klar. Aber das kann nicht der Maßstab sein. Der Maßstab sind die Rentnerinnen und Rentner, die in der Schweiz heute leben, mit der AV und zum Teil mit der beruflichen Vorsorge. Das sind immerhin 1,5 Millionen Menschen, die denen so in Zukunft gut gehen.
Jetzt hört man auch, wenn man eben von diesen 1,5 Millionen Menschen redet, jetzt hört man vor allem von bürgerlicher Seite, unsere Sozialwerke stehen vor dem Abgrund, Leistungen müssen abgebaut werden. Haben Sie recht, die Rechten, müssen wir Leistungen jetzt abbauen?
Wissen Sie, ich bin über 40 Jahre in der Sozialpolitik tätig als Politiker und später beruflich in der Sozialpolitik. Und ich habe immer das Gleiche gehört. Im 1947, wenn wir abgestimmt haben, die AHV hat es geheissen, die Gegner, das können wir nicht finanzieren. Und ich bin vor 13 Jahren, das möchte ich hier sagen, mit dem Vorgänger von Herrn Daum an einer Arena-Sendung gewesen und der Herr Hassler hat gesehen, der Piller, der hat die rosa-rote Brille an, wenn jetzt nicht auf der Leistungsseite etwas passiert, ist in zwei bis drei Jahren die AHV definitiv defizitär in den roten Zahlen. Was stellen wir fest? Es ist nicht der Fall. Und warum? Es gibt zwei Gründe.
Nennen Sie uns die.
Der erste Grund ist der, dass wir einzig auf der ganzen Welt ein Finanzierungssystem haben, das uns alle ausländischen Experten beneiden. Oder weil wir unbegrenzt den Lohn belasten. Beispielsweise Daniel Versella, der zahlt 2-3 Millionen über seinen Lohn in die AHV. Das ist wunderbar.
Und der zweite Punkt?
Der Grund ist natürlich, dass wir eine gute Wirtschaft haben in diesem Land. Und wenn die Wirtschaft auch künftig da ist und wir haben mehrere Krisen gut überstanden und wir werden auch die, da bin ich überzeugt, überstanden, weil wir sehr gut ausgebildete Leute haben, motivierte Leute haben und hoffentlich auch gescheite Politikerinnen und Politiker, die gute Entscheidungen fällen, dass die Wirtschaft auch wieder auf die Tour kommt. Ist ja gar noch nicht abgesunken, dann werden wir auch künftig die AHV finanzieren. Noch letzte Bemerkung. Das Staunen ging, dass die Leute das nicht wissen. Wir haben vor 36 Jahren, meine Damen und Herren, vor 36 Jahren, die letzte Mal die Lohnprozent angepasst zugunsten der AHV. Wir sind 36 Jahre 8,4%. Es gibt auf der ganzen Welt, das habe ich studiert, keine einzige Sozialversicherung, wo die Altersversicherung, die so eine solide Grundlage hat. Und jammern wir doch nicht, sind wir doch stolz, dass wir eine so eine solide, gesunde AHV haben, die wir auch künftig werden halten.
Ich kann bestätigen, Sie stehen vor mir und haben keine rosa-rote Brille an, aber doch spürt man Ihr sozialdemokratisches Herz. Die Tatsache ist doch aber trotzdem, dass bei der Finanzkrise die Situation bei der AHV und Pensionskasse sich verschärft. In den letzten Wochen haben die Pensionskassen wegen dem starken Franken fast 3% von ihrem Wert verloren. Dazu kommen Milliardenverluste wegen der Aktienkurs, die fallen. Da kann man doch nicht einfach länger zuschauen.
Natürlich nicht. Also, bei der AHV ist die Situation natürlich ganz anders, weil wir hier nach einem Umlageverfahren funktionieren. Und wenn wir nicht in eine riesige Rezession einfallen mit Hunderttausenden Arbeitslosen, dann wird die AHV auch künftig sehr solid da sein. Oder jetzt bei der Pensionskasse ist die Situation anders. Dort öffnen wir das Kapital. Öffnen. Und wir haben die Anlagevorschriften vor Jahren auf Druck von den Politikerinnen und Politikern ein bisschen gelockert. Du wirst glauben, wir in Aktien investieren und der SMI sinkt oder der DAX sinkt, wir in ausländische Aktien investieren, dann gibt das zuerst einmal sogenannte Buchungsverluste. Die Frage ist, ist das in 4, 5, 6, 8 Jahren und wieder so, immer noch so, oder tut sich das wieder anpassen? Was sehr wichtig ist, dass wir eine vernünftige mathematische Analyse haben, denn Versicherungsmathematik, das ist die Basis, die uns zeigt, wenn wir korrigierend eingreifen müssen. Aber wie wir sehen, dass sich in 2, 3 Jahren die Aktienkurse könnte wieder anheben, dann darf man jetzt nicht in einer Hektik weiss nicht was verlangen.
Wir alle wissen nicht, wie sich die Aktien entwickeln. Otto Piller, Sie sind ja heute Präsident von CuraViva und vertreten so über 100'000 Pensionäre und Behinderte auch in den Heimen. Darum die Frage an Sie, ganz konkret, sollen eigentlich die Pensionäre, die zum Teil viele davon Millionär sind, nicht endlich mithelfen, um die Pensionskasse zu sanieren?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Sache. Millionär sind. Wir haben ein System, das ist eine Sozialversicherung. Und das grosse Problem ist das, man sieht jetzt so, die heutigen, die Pension haben, die sollten wir da beteiligen. Aber nehmen wir jetzt einen Industriearbeiter, der am Schluss 6'000 Franken Lohn gegeben hat. Der hat 60% vom letzten Lohn aus Rente, AHV plus zweite Säule zusammen. Und die 60%, mit der kann er gut leben. Und das ist für ihn eine Sicherheit. In der Pensionskasse gibt es auch keinen Teuerungsausgleich obligatorisch. Das heisst, wenn wir eine Inflation haben von 1-2% pro Jahr, hat er 1-2% Entwertung auf der Pension.
Und ganz kurz, die reichen Pensionäre?
Ja, die ganz reichen Pensionäre, wenn man schon etwas müsste machen, die müssen sagen, aber mal gewisse Rentenhöhe, die müsste relativ hoch angesetzt werden, im Überobligatorium könnten wir vielleicht darüber eine Diskussion führen, wenn das nötig wäre. Aber ganz sicher nicht beim Durchschnittspensionär, der im Obligatorium versichert ist.
Otto Piller, vielen Dank für die erste Diskussion, die wir geführt haben. Danke für die Analyse. Wie sollen wir die AHV und die Pensionskasse sanieren? Das ist eine der wichtigsten Fragen jetzt für unseren Sozialstaat Schweiz. Welche Partei hat da welches Rezept? Geraldine Eicher.
Es sind viele Stichworte gefallen, nicht schon von Otto Piller. Nehmen wir das erste Stichwort auf, Pensionskassen verloren haben. Wir haben es gehört, wegen dem starken Franken, jetzt nicht nur Exportfirmen oder Tourismus verloren haben, auch die Leute daheim oder hier im Saal. Wir kennen es ja aus dem 08, wenn es eine Krise gibt, dann haben auch die Pensionskassen finanzielle Schwindsucht. Das passiert auch jetzt. Und auf Online-Foren nach der Intervention von der Nationalbank heute, wo eine Untergrenze von 1,20 für einen Franken festgelegt hat, kann man jetzt viele lesen. Die Leute schütten ihr Herz aus. Und dort steht beispielsweise, Katharina Prelitsch von den Grünen steht, eine Reaktion. Liebe Nationalbank, vielen Dank, Sie haben mich heute 30'000 Franken meiner Pensionskasse gekostet, schreibt jemand auf dem Tagi-Forum. Was sagt ihr jetzt als Verfechter von einer Frankengrenze von 1,40? Da geht Geld verloren, wenn man jetzt die Grenze anhebt.
Das Geld geht verloren, wenn man jetzt nicht wirklich eine Untergrenze setzt. Das gehört wie zusammen. Und der andere Teil ist, dass man jetzt auch ganz, ganz restriktiv bei den Anlagen schauen müssen. Wir haben ja vor allem über eben auch spekulative Anlagen, die leider auch teilweise gemacht worden ist, in der Pensionskasse auch Geld verloren. Darum eben dringend, die beiden Sicherungssysteme dann zu machen, dass solche Sachen nicht passieren können. Und aber eine Bemerkung noch zu der AHV. Also ich will doch auch noch mal sehr stark der Otto Piller unterstützen. Wir haben eine gute Studie vom Gewerkschaftsbund, die sehr deutlich zeigt, da ist eben seit Jahr und Tag, hat man erzählt, es sei so gefährlich mit der AHV und sie ist wirklich gesichert, sicher die nächsten 30 bis 50 Jahre.
Wir kommen auch noch genauer darauf zurück, aber zuerst noch Stichwort Pensionskasse, Urschwaller. Die wollte ich noch melden.
Ja, eigentlich zur AHV, aber mich hier
etwas sagen. Tun wir zuerst zum Thema Pensionskasse. Bleiben wir bei diesem Thema.
Wir haben vor zwei Tagen in der Finanzdelegation oder vor drei Tagen einmal die Situation angeguckt von der Pensionskasse Ende Mai. Wir haben festgestellt, dass da von der Pensionskasse etwa 20% von denen, die keine Staatsgarantie haben, heute in einer Unterdeckung sind, und 75% von diesen Kassen mit Staatsgarantie Unterdeckung haben. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das leicht verschlechtert. Ich glaube, in den Pensionskassen, wir haben ein gutes System, aber in den Pensionskassen werden wir die nächsten Jahre den einen oder anderen Schritt machen müssen. Wir haben das letztes Jahr probiert mit dem Umwandlungssatz. Die Antwort vom Stimmbürger, von der Stimmbürger,
also, ist vollkommen... Also, wir wollten die Rente konkret sagen, wir wollten die Leute Rente senken.
Ist vollkommen klar gewesen. Wie man sieht, hat man sie jetzt hoch. Wir haben nachher dort müssen zur Kenntnis nehmen, und das ist richtig gewesen, dass man zuerst die Kosten angucken muss. Wir wissen, wir haben den Verwaltungskosten bei 1,8 Milliarden, und jetzt hat ja gerade ist der Bericht rausgekommen, was man gesehen hat, Vermögensverwaltungskosten 3,9 Milliarden. Ich glaube, es ist richtig, dass man jetzt mal bevor, was man mit dem Umwandlungssatz anguckt, dass man in den Kosten innen, dass man dort die gegen das Türei bringen. Ich glaube, das ist Punkt Nummer 1, dass man das einmal macht. Zum Zweiten, wir haben die Strukturreform gerade beendet. Und die Strukturreform hat ja zum Ziel gegeben, grössere Transparenz drin einzubringen, zu verhindern, dass da Leute Eigengeschäft machen. Wir haben auch Aufsichtsbehörden, die wir zusätzlich geschafft haben. Ich glaube, jetzt hat man auch beide Schritte gemacht. Und bevor was man den nächsten Schritt machen kann, das muss man gelernt haben, müssen wir jetzt die Kostenfrage angucken. Wenn wir sagen, die Kostenfrage ist nicht mehr zu reichen, wenn wir dann auch 2014 mit dem Umwandlungssatz auf 6,8 Tonnen sind, dann fangen wir dann einfach diskutieren. Vorher steht das bei mir nicht zur Diskussion.
Jetzt hat ja, gibt es Buchverluste im Augenblick, 30 bis 50 Milliarden Franken bei der Pensionskasse, so die Rechnung, Hochrechnung oder Schätzung vom Bundesamt für Sozialversicherungen, noch bevor jetzt der Eingriff von der Nationalbank ist gekommen. Auf dieser Basis hat auch die BVG-Kommission letzte Woche ihren Vorschlag gemacht, dass man mit dem Mindestzins, ein strenger Satz, der wichtig ist bei der Pensionskasse, wo es darum geht, wie das Geld, quasi das Altersguthaben, umgerechnet wird, was da verzinset wird, und hat beschlossen, dass man soll den Mindestzins von 2 auf 1,5% senken, das wäre rekordtief. Christine Eggers sage, soll das der Bundesrat, der muss als nächsten entscheiden, so beschließen, 1,5%?
Ich denke, das ist ein nötiger Schritt. Wenn Sie schauen, wie viel Prozent als Sie auf der Bank für Ihr Vermögen bekommen, dann sehen Sie, dass das schwierig ist, nur 1,5%. Und dann muss dort noch die ganze Verwaltung muss auch noch daraus gezahlt werden, die Angestellten von der Kasse. Darum braucht man sicher 2,5% zum Erwirtschaften, um das auszahlen können. Aber wir haben ja extra den Mindestzinssatz flexibilisiert, dass man ihn jedes Jahr festsetzen kann. Ich gehe davon aus, die Gelder sind ja 40 Jahre gelagert, bis zur Auszahlung kommt. Und darum kann mich das nicht verschrecken, wenn jetzt heute, wenn es heisst, 30 oder 50 Milliarden. Das wäre nur heute, wenn alle Gelder ausgezahlt werden. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass innerhalb von dieser Zeit bessere und schlechtere Zeiten sind. Das ist etwas, was wir im Übrigen verlernt haben. Wir haben immer gedacht, das Geld, das bringt Gewinn. Aber überall dort, wo man Gewinn machen kann, kann man auch Verluste machen. Und das erfahren wir jetzt auf schmerzliche Art und Weise.
Je tiefer der Mindestzinssatz ist, umso weniger stark wächst unser Altersguthaben, das wir angespart haben. In der BVG-Kommission ist noch ein anderer Vorschlag zur Diskussion gewesen. Es hat recht viele Stimmen gegeben, nämlich dafür, auf 1% runterzugehen. Toni Bortoluzzi, wäre das in eurem Sinn?
Ja gut, das ist wahrscheinlich realistisch, weil es ist eigentlich typisch. Im BVG sieht man jetzt, dass man dazu geneigt hat in den letzten 20 Jahren oder man ist dazu übergegangen, Leistungsversprechungen zu machen, wo man Mühe hat zum Finanzieren. Wir haben in den letzten vielleicht 10 Jahren die Finanzerträge nicht mehr gehabt, die nötig sind, um die Leistungsversprechungen einzulösen. Das ist das Problem und dem können wir nicht ausweichen. Da kann auch, wenn der Herr Schwaller sagt, man muss effizienter die Sache betreiben, dann teile ich die Meinung, aber das ist letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil mit dem können sie die Entwicklung, die wir jetzt drinstecken, nicht stoppen. Ich bin der Meinung, statt dass wir reglementieren bis am Bach haben mit in dieser beruflichen Vorsorge, sollten wir wieder viel mehr dazu übergehen, den paritätisch zusammengesetzten verantwortlichen Organen in diesen Pensionskassen Verantwortung und flexible Möglichkeiten übergeben. Das ist für mich ein gangbarer Weg, weil es bringt nichts, irgendwie zu hoffen, die Finanzmärkte werden sich dann mal besser und dann können wir dann das auffangen. Wir haben heute Löcher in den Pensionskassen, die meines Erachtens eine Katastrophe sind. Da tut man den Jungen etwas übertragen, wo einmal wahnsinnig wehtut. Das ist wie ein schwerer Dampfer, wo sie nicht von heute auf morgen einfach ändern können, sondern die Korrekturen müssen jetzt eingeführt werden und geändert werden, dass in 10, 20 Jahren die Löcher, die man da im Moment produziert, können vermieden werden.
Urs Schwaller?
Nur mehr ein Satz, ich glaube, der Toni, wo du vielleicht ein Ende vorbeigeredet. Wir haben die Chance, und ich bin froh, alle älter zu kommen. Wir leben länger als jedes 10 Jahre, tun wir ein Jahr länger leben. Das heisst, also das vorhandene Geld lenkt nicht aus, von der Rente bis am Schluss zu zahlen. Jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich habe Beiträge, die ich tue, dort mit Lohnnebenkosten, die ich. Oder auf der anderen Seite, ich kann sagen, das haben wir probiert mit dem Umwandlungssatz, das ist um 600 Millionen gegangen, ich zahle etwas weniger Renten aus. Die Antwort ist aber klar und darum sage ich, jetzt müssen wir vorher probieren, ob wir hier 3,9 Milliarden, sind von mir eigentlich kein Tropf auf einer Hesse stehen, wenn wir dort an Milliarden finden, oder auch in den Verwaltungskosten, wir haben sehr Haufen Pensionskassen, dann können wir wahrscheinlich einen Schritt machen, dass bevor was man den Umwandlungssatz muss eintun muss, vielleicht 2015 oder 2016, dass wir mindestens dort jetzt eine Einsparung finden, im Umfang von dem, was wir in der letzten Revision
haben. Aber es löst einfach das Hauptproblem nicht von den Finanzen, die heute fehlen, um die Leistungen, die man versprochen hat, zu decken. Und die Lebenserwartung, das ist ein weiterer Punkt, oder? Das ist richtig. Ich meine, das ist schön, wir werden immer älter, aber man hat ursprünglich mal mit Lebenserwartungen gerechnet, wo wir im 85 das BVG angefangen haben, wo wesentlich tiefer gewesen sind, oder? Das kommt noch dazu.
Jetzt gibt es Stimmen, Jacqueline Fehr von der SP-Stimme, die sagen, tun wir doch jetzt den Mindestzinssatz, aber der tut es auf dem anderen Satz, auf dem Umwandlungssatz, also ein bisschen Druck nehmen und dann müssen wir später in der Rentenklau-Diskussion führen, wie wir sie erst gerade geführt haben, wo schwierig ist zu führen vor dem Volk. Könnt ihr mit dem Mindestzinssatz 1,5 leben?
Also zuerst stelle ich mal fest, dass die SVP überall dort dabei ist, wo man den Leuten die Rente kürzen soll, was mich einigermaßen erstaunt, aber das als Feststellung. Und das Zweite, wo ich...
Es geht ums Erhalten von der Sozialversicherung.
Ja, also wenn man den Mindestzinssatz kürzt, dann
wird der IV, Frau Fehr, haben wir 15 Milliarden Schulden, dank dem die Sozialdemokraten immer mehr zur Verfügung gestellt haben, als das wir eingenommen haben. Das ist ein schlechtes Beispiel und das sollte im BVG nicht so weit kommen.
Also wenn man den Mindestzinssatz nach Anleitung von Herrn Bortoluzzi senkt, dann werden die Renten gesenkt. Das muss man doch immerhin festhalten. Und das Zweite ist, was ich festhalten will, ist, die Diskussion zeigt, die zweite Säule ist längst nicht so stabil und längst nicht so erfolgreich wie die AHV. Das heisst, als politische Lehre daraus, dass wir auf jeden Fall die AHV stärken müssen und das Gewicht Richtung AHV verschieben müssen. Das ist etwas ganz zentral, weil sicherer, stabiler als jetzt wird es nie mehr werden. Zum Mindestzinssatz. Es ist wie bei den Mieten. Es wird immer nur richtig Verschlechterung angepasst. Die Zwischenmonate und Zeiten, wo es besser gegangen ist an der Börse, ist der Mindestzinssatz nicht erhöht worden. Dabei sind Rentenansprüche der Leute verloren gegangen, die jetzt, wenn sie angerechnet worden wären, auch könnten kompensieren, wenn man gegen unten anpasst. Das Anpassen geht eben nicht nur, wenn es richtig Verschlechterung geht. Sonst muss man längere Zyklen eingehen. Und das ist der Grund gewesen, warum die Arbeitnehmervertreter in dieser Sitzung, wo da diskutiert wird, gegen eine Senkung vom Mindestzinssatz gewesen sind, wie sie gesagt haben, man hat nicht gut angepasst, dann ist es jetzt auch noch nicht der Zeitpunkt, um nach gegeben anpassen.
Noch ein Konto, Christine
Hegersegli. Also wenn man es nicht anpasst, dann muss man einfach, wenn das Geld nicht langt, die Beiträge erhöhen und das betrifft dann die Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Im Übrigen werde ich mich gegen jeden Angriff wehren, dass man das Drei-Säulen-System mit AHV, BVG und dritte Säule irgendwo anhackt, weil das ist beispielhaft und wird von allen Ländern wird das beneiden.
Gut, kurz noch, Katharina Prelitsch, bevor wir das andere Stichwort aufnehmen, das ihr am Anfang eingetragen habt, nämlich AHV. Aber zur Pensionskasse.
Genau, also man muss vielleicht noch mal zwei Punkte sagen. Zuerst, wo man will, dass ja jetzt auch von der CVP gesagt wurde, ist wirklich die Verwaltungskosten rausnehmen und dann muss man die Demografieentwicklung genau anschauen. Eben, wir haben in den letzten 40 Jahren immer gehört, die AHV und Pensionskasse, nicht erst später, aber das sehe ich auf einem schlechten Weg, das hat bis jetzt nie gestimmt. Wir haben extra beide Versicherungen langfristig angelegt, dass es eben auch zwischentief den Vertrag, so wie wir es eben gerade gehört haben, dann hoch auch nicht anpasst, sondern langfristige Anlage, das muss man weiterhin so machen. Und dann eine Bemerkung zu der Demografie. Nach etwa 30 Jahren, was jetzt aufgegangen ist, sieht man dann, dass der Knick macht. Man weiss heute, dass man mal schauen, dass es vielleicht sogar so ist, wenn man eben die Anpassungen jetzt mit den Verwaltungskosten und so weiter gemacht hat, nachher merkt, aufgrund vom Demografiewandel wieder gegenüber, man gar nichts muss anpassen. Also wieder, tun wir nicht zu bitte handeln, nehmen wir uns Zeit und schauen dann real her, wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt ist das Werk sicher.
Gut, machen wir da einen Strich unter dem Thema Pensionskasse. Die Währungskrise, die hat ja direkt Auswirkungen eben auf Pensionskasse, auf die zweite Säule, indirekt aber auch auf die erste Säule, auf die AHV. Steigt nämlich da die Arbeitslosigkeit wirklich rasch an. Dort zahlen Arbeiter und Firmen weniger Arbeitslosenbeiträge in die AHV rein. Und da steht natürlich die Politik schon seit langem vor einer weiteren Herausforderung. Gleich kommen nämlich Babyboomer ins Rentenalter. Und das heisst, ging weniger Leute, die arbeiten, müssen dann mehr Leute im Rentenalter finanzieren. Und die Herausforderungen an die Politik, die sind gross, die wachsen sogar bis jetzt. Ist aber die Politik diesen Herausforderungen, gerade im letzten Stichwort AHV-Reform, nicht gewachsen gewesen. Der Pascal Krauthammer mit einem Rückblick.
Was für feine Töne, was für feine Töne die Musik aus diesem SP-Werbespot, wo die SP-Frauen sich selber feiern und das, was sie erreicht haben.
Wir haben das Frauenstimmrecht, wir haben den Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung.
Jetzt brauchen wir endlich Gleichstellung, auch in der Gesellschaft.
Gleichstellungspolitik geht uns alle an.
Genau. Aber wie konsequent spielt die SP sie durch die Gleichstellungspolitik in der Bundespolitik? Gerade bei der AHV, unserem wichtigsten Sozialwerk, wo es eine Revision braucht langfristig, weil wir alle dank Bioöpfel, Sport und Spitzenmedizin immer länger leben und so den AHV-Topf schneller leeren. Vor einem Jahr genau ist der Kompromiss auf dem Tisch gelegen. Frauen hätten gleich lang gearbeitet wie Männer heute schon, nämlich bis 65. Im Gegenzug hätte es Millionen gegeben für die frühen Pensionierungen, vor allem von Frauen. Eine gute Lösung für diese Frau, für Marianne Kleiner von der FDP.
Irgendwann muss man doch mal bereit sein, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Den haben wir gemacht und wir hoffen schon, dass dieser Kompromiss jetzt doch irgendwie hält.
Hat er aber nicht. Die Grünen haben geschrien.
Referendum, Referendum.
Und SP hinterdrein.
Referendum, Referendum.
Trotz 400 Millionen für die frühen Pensionierungen hat der Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner gesagt.
Es ist keine Kompromisslösung, sondern es ist ein Sozialabbau auf Kosten der Frauen und es ist ein Sozialabbau auf Kosten der Rentnerinnen und Rentner. Das können wir nicht hinnehmen. Wenn das so bleibt, werden wir das Referendum ergreifen.
CVP und FDP-Frauen und Männer haben jetzt auf die SVP gehofft, dass die wenigstens den Kompromiss trägt, aber umsonst. Im Bundeshaus mögen sie stark sein mit den Parteien, im Parlament aber sind sie schwächer. Mit dem Frauenrentenalter 65 hätte die SVP zwar bis zu 5 Milliarden Franken über 10 Jahre einsparen können, bei der AHV, aber gleichzeitig hätte die Daten mit die SVP der SP den Steilpass gegeben. Vor der Wahl hätte die nämlich können ein Referendum ergreifen und das hat die SVP der SP nicht mögen gönnen. Damals der Toni Bortoluzzi.
Wenn Sie eine AHV-Abstimmung durchführen, einige Monate vor den Wahlen, dann gibt das für die Linke natürlich die Möglichkeit, sich zu positionieren. Das wird im Entscheid der SVP zweifellos auch eine Rolle spielen.
Genau, und so hat die SVP am Schluss zusammen mit der SP die 11. AHV-Revision Bach abgeschickt. In einer Minute ist so die Arbeit von 10 Jahren zerstört worden. So ist es gelaufen. So macht man in Bern Politik, während heute die Finanzkrise voll durchschlägt, bald ganz viele Leute ohne Arbeit könnten dastehen, ist die Situation bei der AV gängig die gleiche.
Wenn die Pensionskassen Geld verlieren, dann wird natürlich eine starke AHV umso wichtiger. Jacqueline Fehr, wie lange kann sich die Politik die Reformfindlichkeit, die wir hier gehört vorhin bei der AHV, noch leisten?
Die AHV ist gesund. Man kann es nicht genug betonen. Die AHV ist gesund und sie wird noch jahrelang gesund sein. Otto Piller hat es gesagt. Das Entscheidende für die AHV ist das Lohnvolumen. Und wenn es der Wirtschaft gut geht und wenn es ihr sogar mittelmäßig gut geht, ist die AHV sehr gesund. 20, 25, 30 Jahre. Und sollte es dann einmal Schwierigkeiten geben mit einer Finanzierung, wo ich persönlich sehr, sehr daran zweifle, dann wird man ohne Zweifel mit dem Schweizer Volk eine Mehrheit finden, sei es für eine Erbschaftssteuer, sei es für eine moderate Beitragserhöhung. Herr Piller hat es gesagt, 37 Jahre lang hat man die Beiträge für die AHV nicht mehr erhöhen. Wir werden es auch die nächsten 10, die nächsten 20, 25 Jahre nicht müssen. Und wenn wir es dann einmal noch werden müssen, wird es für das sicher eine Mehrheit geben. Warum? Weil die AHV ist das Rückgrat von unseren Sozialversicherungen und mit dem wird nicht gespielt. Und die SP wird sich immer dagegen wehren, dass an der AHV gerüttelt wird und dass die Leistungen von der AHV verschlechtert
werden. Aber jetzt haben wir 10, 15 Jahre lang in der Politik eigentlich verschenkt, für da Reform zu machen. Die SVP hat auch geholfen, Nein zu sagen zu dem AHV, zu der letzten AHV-Reform. Offenbar pressiert es euch auch nicht, Toni Bortoluzzi. Das ist offenbar nicht so dringend, da zu sanieren.
Also vorher hat man nur die halbe Wahrheit gesagt, weil der wesentliche Teil ist natürlich von dieser Vorlage gewesen, dass man einen Ausbau drin hineingepackt hat. Und unseres Erachtens ist der Ausbau, auch wenn er zeitlich befristet war, man geht ja dann alle nicht mehr weg, wenn man mal etwas einführt, der ist nicht haltbar aufgrund von der Entwicklung, die absehbar ist. Wir haben auf 20 Jahre raus, kann man Ihnen etwa sagen, wie sich die AHV entwickelt. Und das ist richtig, was Frau Fehr sagt, vielleicht 5 bis 10 Jahre, je nach wirtschaftlicher Entwicklung, wird die AHV noch genügend Mittel haben. Aber nachher kommt die Schere, die aufgeht. Wir haben mehr ältere Leute. Die Leute werden älter noch. Also es deutet nichts darauf ein, dass das ändert, die Lebenserwartung, dass das gesteigert wird. Der Anteil Erwerbstätige wird nicht wesentlich ansteigen, generell nicht. Niemals so, dass die Wirtschaft kann die Herausforderung von der AHV, die kommt, auffangen. Es braucht Korrekturen. Das ist ganz eindeutig. Aber und der erste Schritt, das habe ich 2003 schon beantragt, ist einmal ein gleiches Rentenalter für Frau und Mann. Das ist doch überfällig heute. Nachdem Frauen generell 5 Jahre älter werden als Männer, glaube ich, ist das keine unanständige Forderung. Und da kann man bereits mit dieser Massnahme kann man wieder 2, 3, 4 Jahre das Problem rausschieben. Aber es wird immer noch stattfinden. Das ist ganz eindeutig.
Die Korrekturen, Toni Bortoluzzi, die hättet ihr ja gehabt. Ihr hättet über die nächsten 10 Jahre 4 bis 5 Milliarden leider Franken können sparen, hätten einfach den Preis müssen zahlen, den Frauen vor allem, die wenig verdienen, eine frühere Konservierung zu gönnen.
Leider hat man einen Ausbau damit verbunden, wo wir der Meinung sind, den bringt man nicht mehr weg. Und das ist am Schluss ist das nicht ein Nullsummenspiel, sondern ein Negativspiel für die AHV und würde der Herausforderung eben in keiner Art und Weise gerecht. Das war das Hauptproblem gewesen. Ich habe vorher gesagt, die Vorsorgeeinrichtungen, die kann man nicht auf ein Jahr, zwei beurteilen. Die muss man auf 10, 20 Jahre beurteilen. Und das hat andere Schritte, die nötig sind, als wenn man einfach sagt, ja, wir tun jetzt mal ein bisschen irgendetwas machen auf ein paar Jahre, um dann nachher wieder müssen die Leute sagen, ja, jetzt müssen wir euch aber die Verbesserung wieder wegnehmen. Das ist doch absurd, das funktioniert nicht.
Ich gehe ein bisschen weiter rüber zu der Mitte. Das ist im Augenblick quasi die Kopfschüttler-Fraktion, wie ihr beide redet, von SP und SVP. Christine Egger-Segi, die nächste Reform, die muss euer Bundesrat Didier Burkhalter jetzt anpacken. Was muss man denn dort angehen?
Ja, aber zuerst muss ich noch auf die Anstellung beziehen, was voran gesagt worden ist. Also der Toni Bortoluzzi hat die ohne weiteres das Rentenalter 65 können haben. Es ist nämlich nicht ein Ausbau gewesen, den wir gemacht haben. Wir haben die Hälfte von der Einsparung haben wir dazu verwendet, dass Leute mit kleineren und unteren mittleren Einkommen, und zwar Frauen und Männer, die hart arbeiten, dass die ohne grosse Einbuße könnten frühzeitig in Pensionierung gehen. Ich muss aber auch Frau Fehr korrigieren und den Herr Piller. Sie sagen ganz einfach, die AHV ist in gutem Zustand. Ja, nicht nur wegen der Lohnbeiträge, lieber Otto Piller, sondern weil wir es Mehrwertsteuer bewilligt haben drinnen, weil wir das Nationalbankgold Milliarden drinnen da haben, weil wir das Rentenalter der Frauen von 62 auf 64 aufgetan haben. Sonst wären wir dann gar nicht mehr an Schur mit dem Sozialwerk. Und was wir haben wollen mit dieser Revision, das war ein Kompromiss gewesen. Wir fordern von den Frauen gleiches Rentenalter, wie es übrigens 1948 bei Einführung der AHV war. Aber dafür, als Gegenkommen gegenüber den Linken, tun wir die Flexibilisierung für Männer und Frauen, die hart arbeiten, trainieren. In dem Ständerat ist das mit ganz wenigen Gegenstimmen durchgekommen und wir sind alle perplex gewesen, dass das einfach im Nationalrat versenkt worden ist.
Jetzt ist das eine verkachelte Situation. Wir stellen vor der Frage, was jetzt ein Urschwaller, ja, welchen Weg will die EVP gehen?
Mir kommt eigentlich heute noch Gala hoch, wenn ich denke, dass wir hier aus rein parteipolitischen Überlegungen, sei es von der SVP, die nicht wählen hat, was die SP das Referendum lanciert, und die SP, die gesagt hat, wir das Referendum lanciert, dann haben wir direkt vor den Wahlen, hat man 10 Jahre Arbeit versenkt. Wir wissen, die AHV ist eines von unseren wichtigsten Sozialwerken. Wir wissen noch, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2020, vielleicht ist es 2022, 2025, müssen wir sicher zusätzliche Mittel drin eintun. Unsere Lösung war eine Kompromisslösung, ursprünglich eine CVP-Lösung, die man auch angepasst hat. Wir haben gesehen, wir tun das Rentenalter Frauen und Männer 65. Punkt Nummer 1. Zum Zweiten, wir tun, Toni Bortoluzzi, das muss man schon gut zuhören, während 10 Jahren die Renten erhöhen von Leuten, die zwischen 40.000 und 60.000 Franken verdienen. 40.000 bis 60.000. Nicht exportierbar. Es wäre nicht ins Ausland gegangen. Hätte pro Jahr 500 Millionen zusätzlich in die AHV eingebracht. Das heisst also 5 Milliarden zusätzlich. Wir haben eine Schuldenbremse drinnen gegeben. Aber das hat alles nichts genützt. Man hat von der SP und von Seite von der SVP das hat man versenkt. Praktisch die Woche später hat man gesehen, wir müssen etwas machen von der AHV. Wir müssen jetzt sofort handeln. Von mir ist es jetzt der Moment nicht da, von sofort um etwas zu machen. Und wir haben eine Übergangslösung gehabt. Ich glaube, nach wie vor, das war eine gute Lösung. Wir werden auch über die Schuldenbremse reden. Aber jetzt, die nächsten 2 oder 3 Jahre, sehe ich da keinen Handlungsbedarf.
Katharina Prelitsch, ihr seid auf der skeptischen Seite bei der AHV-Reform. Ja, wie viel Geld muss denn fliessen, dass ihr von den Grünen sagt, doch, wir können das Frauenrentenalter 65 schlucken?
Also ich denke, es geht noch um einen anderen Teil. Eben nochmal, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, ich wiederhole es nochmal, wir haben nicht eine Situation, dass man die AHV sanieren muss, sondern wir wissen, in den etwa nächsten 30 Jahren ist sie gesichert. Also wir haben eine gute Situation von der AHV. Was wir sagen ist, es muss wirklich für alle auch eine frühe Pensionierung möglich sein. Und das war eben der Kompromissvorschlag, wo es sogenannt so gewesen wäre. Aber es war dann eben trotzdem nicht eine Rente gewesen, wo wenn Leute mit 40.000 Einkommen nachher die frühe Pensionierung gemacht hätten, dass man hätte können davon leben. Es muss wirklich eine Umstellung sein, dass die unteren und mittleren Einkommen sich frühzeitig pensionieren können. Und dann kommt noch eine andere Bemerkung. Wir haben immer noch keine Gleichstellung in der AHV für Frauen in allen Bereichen. Das müsste dann endlich einmal kommen. Und dann ein anderer Bereich. Wir reden immer davon, dass jetzt Frauen gleichberechtigt sein sollen im Erwerb. Und damit, erstens sind sie das immer noch nicht. Sie haben einen Lohn, der immer noch 20% tiefer ist. Zweitens sollen sie bei der AHV gleich sein. Liebe Männer, sobald ihr 50% von der Nichterwerbsarbeit übernehmt, gleichberechtigt, da reden wir sofort vom gleichen Alter.
Das ist jetzt aber schwierig, das ist schwierig in eine Reform einzupacken, das geht jetzt privat an.
Es geht darum, auch zu sagen, wir reden immer auf dem
einen Teil von sogenannter Gleichberechtigung dann, wenn es darum geht, die Frauen einmal mehr noch eben herzuführen. Aber der andere Teil, wo die Männer nicht Gleichberechtigung leben, eben wie zum Beispiel beim Nichterwerbrecht, kein Mensch darüber.
Gut, der hat ja noch Toni Bortoluzzi.
Eine Bemerkung machen zum politischen Kompromiss, wo man da davor hat. Das sind komische Kompromisse, oder? Wir haben beantragt in dieser AHV-Revision kein Ausbau. Immer beantragt. Die Sozialdemokraten haben beantragt, rund 1,2 Milliarden mehr aufwenden in der AHV. Der Kompromiss von 400 Millionen, den hat die Sozialdemokraten nie mitgetragen. Also ein Kompromiss ist dann ein Kompromiss in der Politik, wenn alle wesentlichen Parteien bereit sind, eine Vorlage mitzutragen. Aber nicht nur das, was Sie sagen und meinen, sei das Beste.
Die Vorlage hat 900 Millionen mehr Einnahmen gebracht und 400 Millionen von denen hätten wir eingesetzt von der Übergang.
Sie haben gesagt, das sei ein Kompromiss.
Während 10 Jahren.
Die Sozialdemokraten haben das nie mitgetragen.
Ihr
das ist doch kein Kompromiss.
Ja, aber ihr habt am Schluss mitgeholfen zu versenken. Hättet wenigstens ihr mittragen, hätten wir 5 Milliarden, mit, hätten wir 5 Milliarden mehr.
Weil es ist kein Kompromiss.
Ich will noch schnell auf den Punkt kommen. Ich will noch mal schnell auf den Punkt kommen, warum die SVP am Schluss mitgeholfen hat, das zu versenken. Ich rede jetzt einfach ein bisschen für euch. Weil ihr keine Abstimmung habt wollen, ihr habt keine Abstimmung wollen vor den Wahlen. Warum? Weil die AHV sehr populär ist und weil eben die sogenannte Kompromissvorlage...
Warum hättet ihr Abstimmung wollen, Jacqueline Fehr? Weil es gar nicht um die AHV gegangen ist, sondern reine Parteipolitik.
Darf ich fertig reden? Weil der sogenannte bürgerliche Kompromiss ein Abbau war und weil die SVP gewusst hat, dass das Volk den Abbau nicht wird gutieren und die SP wird immer, das kann ich hier schon sagen, die SP wird immer das Referendum ergreifen, wenn es um einen Abbau bei der AHV geht. Es gibt keinen Grund, an dieser AHV herumzuschrauben. Es gibt keinen Grund, die Leistungen zu kürzen. Und wenn das die bürgerliche Allianz will machen, dann wird die SP das Referendum ergreifen. Das kann ich heute schon sagen. Das wird auch in den nächsten Jahren so sein.
Wenn wir über Reformen reden, dann müssen wir
generell eine andere Piste einschlagen. Dann müssen wir uns überlegen, ist das fixe Rentenalter, wo alle mit 65 oder mit 64 am gleichen Ermüdungspunkt im Leben sollen stehen, ob das noch richtig ist. Darum fordern wir, dass wir die Zeit jetzt nutzen, um sich ein Lebensarbeitszeitmodell zu überlegen, dass also Leute nach einer gewissen Anzahl Erwerbsjahr pensioniert werden, damit die früher in Erwerbstätig geworden sind, also vor allem die mit der Lehre, früher noch in die Pension und dass die längere Ausbildungen haben, später in Pension können. Also wenn wir schon die Chance haben, jetzt an einem Punkt zu stehen, wo kein dringender Reformbedarf ist, aber doch die Zukunft muss geplant werden, dann richtig.
Schauen Sie, es hat noch nie eine AHV-Revision gegeben, dass nicht die SP das Referendum gemacht hat. Das ist so ziemlich das einzige Thema, das sie haben.
Gut, da hier möchte ich kurz einen Punkt machen. Es steht hier etwa 1:1 in dieser Diskussion rund um die AHV und so viel steht es auch im Fußballmatch zwischen Schweiz und Bulgarien für die, die mehr an Fußball interessiert sind als an der AHV. Ich möchte noch ganz kurz eine andere Piste beschreiten. Katharina Brelic, der hat vorhin gesagt, ja, das ist überhaupt nicht nötig, die AHV muss man nicht sanieren. Und gleich haben wir jetzt mit der Idee, die Erbschaftssteuer, das Geld, das wir da jetzt könnte bekommen über eine Erbschaftssteuer, das brauchen wir dann für die AHV. Ja, warum überhaupt, wenn sie nicht sanierungsnötig ist? Also,
ja, es ist ja so, dass wir vorhin gesagt haben, wir wollen einen Teil auch Ausbau in der AHV. Wir haben klar in der Verfassung drin, dass die AHV müsste existenzsichernd sein. Das war sie leider nie gewesen. Dort müsste ein Teil kommen. Wir haben vorhin gehört, auch eben eine gewisse Flexibilisierung, eine Untergrenze, eben zum Beispiel bei 60. Und dann aber wunderbar, für alle möglich haben und dann aber auch weitergehen. Es gibt Möglichkeiten und wir haben ja auch gesehen, die Vermögensverhältnisse in der Schweiz sind mittlerweile ja relativ klar krass, dass 1% eigentlich von den reichsten 90, die ganze Rest haben, über 90% vom Vermögen haben. Also da ist auch ein Teil möglich an einer gewissen Umverteilung, an einem gewissen Teil, wo man noch mehr zurückgeben kann an Gesamtwohl der Gesellschaft. Eben, es geht in Bereiche, die für alle Leute dringend nötig sind, eine wirklich existenzsichernde Rente fürs kleinste Einkommen und fürs oberste.
Pascal Krauthammer, es hat Haufen Leute, die jetzt hier mitgelassen und mitgeschaut haben. Wie sind so die ersten Reaktionen?
Schon wieder unsere Hörerinnen und Hörer diskutieren wieder mit per Mail.
vor allem zu dem Stichwort Sozialwerk und da zu der Pensionskasse. Frau Zimmermann möchte schon lange etwas loswerden. Sie schreibt, die Pensionskassen sollten nicht an die Börse gehen dürfen mit unserem Geld. Es darf nicht spekuliert werden, weil die Verluste, wenn es krumm geht, nur auf unsere Kosten gehen. Denn Herr Job aus Zürich kritisiert die hohen Verwaltungskosten bei der Pensionskasse. Er schreibt, ich schlage vor, dass die Pensionskassenguthaben dem Bund übergeben werden. Die Verwaltungskosten würden auf einen Schlag extrem gekürzt und wir wüssten, dass unsere Gelder nicht in irgendwelchen dubiosen Risikogeschäften verloren gehen. Und Deva Eschimann vermisst die IV in dieser Diskussion. Bei der IV werde ich auf dem Buckel von der Schwächsten gespart, sagt sie. Sie sagt, Zitat, die Betroffenen werden bestraft für Fehler der Politik und von Profiteuren in der Wirtschaft, die in den 90er Jahren noch so gerne Mitarbeitende in die IV abgeschoben haben. Aber nicht nur per Mail gibt es reges Interesse an dieser Diskussion, sondern auch da wieder bei uns im Publikum, wo zu Dutzenden zu uns ins Radiostudio Bern gekommen sind, zum Beispiel Demo.
Mein Name ist Rotof Josef, ich bin unabhängig, bin absolut parteifrei und ich würde einfach behaupten, man sollte viel mehr Sachpolitik machen und nicht Parteipolitik. Und wenn ich im Schwaller vor allem hier von der CVP darf recht geben, es wird einfach sehr viel Energie wird verpufft, weil es eben halt um Partei geht und nicht um die Sache.
Mehr um die Sache soll es gehen, eine Frau da hinten.
Ja, ich bin Ursula Schaffner, ich möchte dem Vorredner zustimmen und ich möchte den Damen und Herren hier vorne merci sagen, dass die nach so langer Zeit immer noch miteinander reden. Ihr habt zwar jetzt nicht vor allem sachpolitisch geredet, sondern ihr habt noch mal die Kappe gewaschen und ich habe ein grosses Interesse, dass ihr wirklich sachpolitisch euch wieder um die Sache kümmert.
Wo denn, in welchem Bereich?
Ja, schon in allen Sozialversicherungszweigen. Und ich möchte mich einfach daran erinnern, in den skandinavischen Ländern hat es ein relativ gutes ausgebautes Sozialversicherungssystem. Das zeigt, dass zum Beispiel die Geburtenrate relativ hoch ist. Und das ist, weil es eben ein gutes Sozialversicherungssystem hat. Und wenn man noch weiter jetzt über die Alterssicherung rausschaut, dann sieht man auch, ihr habt das vorher in der ersten Stunde besprochen, alle Zweige in der Schweiz, wo wir ein gutes System haben, helfen dazu, durch Krisen durchzukommen. Wenn ihr England anschaut, wenn ihr Griechenland anschaut, wo massiv abgebaut haben in den entsprechenden Zeiten mit den entsprechenden Ladies und sonstigen Herren, dann haben die ganz massive Probleme heute ihre sozial oder ihre Arbeitslosen über die Runde zu bringen.
In der Schweiz geht es Ihrer Meinung nach da doch noch ein bisschen besser. Mann auch bei uns im Publikum mit einem Statement.
Mein Name ist Marcel Schenk, ich bin Geschäftsleiter von ProSenectute Kanton Bern. Ich stelle fest, dass man schon in der letzten Zeit probiert, die AHV-Finanzierung sehr schlecht zu reden. Ich bin überzeugt, dass genug Finanzsummen sind. Da teile ich eigentlich die Meinung von eher der Linken. Und ich bin auch der Meinung, dass die AHV ein Sozialwerk ist, das in dieser Bevölkerung dermassen tief verankert ist, dass ich kaum daran glaube, dass es Verschlechterungen da drinnen gibt. Und ich glaube, das müsste man in all diesen Bemühungen um Finanzen, müssten auch Politiker versuchen, das sich zu vergegenwärtigen. Ich sehe, dass euer Auftrag und euer Thema da ein anderes ist. Aber wenn ich der Bevölkerung höre, dann ist die AHV dermassen etwas Wichtiges, dass man von diesem Schweizer Volk immer wieder finanzielle Mittel auch wird bekommen, für die AHV zu finanzieren. Und wenn wir von AHV reden, dann möchte ich hier an dieser Stelle auch noch sagen, dass es nach wie vor Leute gibt, die ohne Pensionskasse müssen leben müssen, die mit einem Einkommen, mit Ergänzungsleistung, wenn sie die Miete und Krankenkasse gezahlt haben, noch 1500 Franken haben zum Leben. Das dünkt mir doch eher bescheiden. Und ich habe den Eindruck, in diesem Bereich dürfen wir noch etwas machen, sei es in der EL oder in der AHV.
Nochmal ein Statement bei uns im Publikum, ein Tourgast von unserem Doppelpunkt.
Werner Braun, ich habe eine Frage an die Damen und Herren. Oder wir haben über 1,5 Millionen AHV-Bezüger, Pensionäre in der Schweiz. Und das ist für mich ein Grundfundament, was sehr wichtig ist, weil die Leute geben ja das Geld auch wieder hier aus. Und ich möchte mal fragen, ob nicht eine Möglichkeit würde bestehen, statt dass man die Pensionskasse an Arbeitgeber, Arbeitnehmer einen Haufen einzahlt, wo nachher ein Teil auch im Sand verläuft, ob man dort nicht vielleicht die Hälfte würde die AHV und dafür die AHV können steigern. Ich mache mich noch besinnen, vor der Abstimmung im 84 hat ein Ökonomieprofessor hat das ganz genau ausgerechnet, bei 70, bei 100 und 120.000 Einkommen. Mit der Hälfte an die AHV könnte man ein würdiges Leben diesen Leuten zugestehen. Oder eine einzelne Person, zum Beispiel 3.600, ein Ehepaar 5.200, das wäre wirklich würdig, dass sie könnten im Alter leben.
Gut, Sie haben eine Frage gestellt und die geben wir doch jetzt gerade in die Politikerrunde.
Urs Waller.
Wir haben mit der AHV, mit der Pensionskasse und mit der Säule ein gutes System. Ich glaube, ein System, das ich weltweit auch sehe. Ich bin relativ dezidiert dagegen, dass man die zweite Säule schwächen und Geld in die erste Säule eintut. Ich bin aber ebenso dezidiert dagegen, es ist auch die Idee, in der zweiten Säule einen obligatorischen und einen überobligatorischen Teil. Jetzt gibt es bereits die Idee, dass man mithalten nur den obligatorischen Teil in der zweiten Säule einen aus, der überobligatorisch ist. Wir nehmen das aus dem Korsett aus und tun das in die dritte Säule und dann kann man das frei anlegen. Das ist falsch. Ich glaube, das ist ein Werk, von mir ist von der wichtigsten Werk. Das vorhin gesehen, gerade die AHV. Und das Drei-Säulen-Prinzip, was heute 1,5, das sind bald 2 Millionen Leute, die davon abhängen. Wir dürfen daran nicht schrauben. Es gibt gewisse Korrekturen vorzunehmen. Wir müssen über das Alter reden, von Frauen und Männern. Aber ich glaube, sonst sehen wir nicht, das wollen völlig umstülpen. Das hat sich bewährt und wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten bewähren.
Jetzt haben wir Platz noch für eine kurze Ergänzung. Dann müssen wir zur Schlussrunde kommen. Jacqueline Fehr von SP.
Ich werde etwas zu den Einwänden zur Sachpolitik sagen, weil das scheint mir wichtig. Die Fragen heute Abend waren ja, was vertritt welche Partei, damit sie sich ein Bild machen können bei den Wahlen. Selbstverständlich, wenn wir nachher den Auftrag haben, Vorlagen auszuschaffen, müssen wir uns zusammenraufen. Aber das Ziel muss sein, dass wir Vorlagen machen, die vom Volk am Schluss akzeptiert werden. Und eine AHV-Revision, die einen Abbau bringt, wird vom Volk nie akzeptiert werden. Und darum ist es auch richtig, dass wir von der SP dann sagen, wenn ihr das nicht glaubt im Bundeshaus, dann ergreifen wir das Referendum und fragen das Volk. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt, hier im Bundeshaus. Wir werden das Referendum ergreifen und das Volk dazu befragen, weil unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker sind, Vorlagen zu machen, die vom Volk nachher mitgetragen werden. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Teil, den man nicht vergessen darf. Und dann vielleicht noch zu dem Mann von der Prosenektute. Ich habe genau das Beispiel letztens auf dem März in Winterthur gehört. Eine Frau hat die Wohnung müssen, aus der Wohnung raus müssen, weil das Haus verkauft ist, eine neue Wohnung müssen suchen, heutzutage in einer Stadt, sehr viel teurer. Und sie hat am Schluss gesagt, wenn ich alles abbaue, wenn ich niemandem mehr etwas spende, wenn ich niemandem mehr ein Geschenk kaufe, habe ich noch 600 Franken im Monat zum Leben. An diese Leute müssen wir auch denken. Und dann geht es einfach nicht, dass man an der AHV rumschräubelt.
Gut, wir müssen leider hier einen Punkt machen, weil wir noch eine Schluchzenrunde machen mit euch allen hier, dass wir noch das Votum haben gehört von allen zusammen. Ich habe hier 5 Einfränkler und ich gebe euch jetzt allen einen da vorne auf dem Podium, oder könnt spenden für ein Sozialwerk. Bei welchem Sozialwerk wollt ihr den Franken einsetzen, quasi als Signal für im Sinn zu sagen, hier der erste Franken für eine dringende Reform, hier Franken für euch. Jacqueline Fehr, wo würdet ihr den einsetzen?
Ich setze ihn im Krankenversicherungsgesetz ein, weil dort, im Unterschied zu den Sachen, die wir heute diskutiert haben, dort haben wir einen sehr grossen Reformbedarf. Gesundheit und der gute Zugang zu der Gesundheit ist etwas vom Wichtigsten, das wir aufrechterhalten müssen. Und dort müssen wir wirklich arbeiten.
Christine Egersäge, Jona Franken, wo ihr spenden für ein Sozialwerk?
Ich setze ihn für die AHV ein, weil wir nicht nur die gesetzliche, sondern auch die menschliche Pflicht haben, das Sozialwerk auf sicheren Beinen zu behalten.
Urs Waller von der CVP, ohne Franken Freu für einen Einsatz.
Ich setze jetzt bei der Jugend ein.
Brauchen die Sozialwerk noch
für die Zukunft? Die brauchen, glaube ich, kein Sozialwerk, aber ich glaube, bei der Jugend, bei der Ausbildung, wenn ich auch bei der Jugend denke, das ist eigentlich das, was, glaube ich, heute am meisten auch eine Unterstützung bringen. Die anderen Sozialwerke, die können wir auch mit üblichen Mitteln unterstützen.
Katharina Brelic, ihr könnt von den Grünen noch Signal setzen mit einem Franken für ein Sozialwerk. An wen geht das?
Das wäre eigentlich ein Sozialwerk, das bis jetzt noch Lücken ist. Wir haben verschiedene Armutsbetroffene in der Schweiz, wie Familien mit mehreren Kindern, Alleinerziehende, Working Poor, Langzeitarbeitslose, teilweise jetzt durch den Abbau von der IV, auch Leute in der IV, sodass am Schluss alle Menschen in der Schweiz eine würdige Existenz haben.
Jetzt haben wir noch einen letzten Franken, Toni Bortoluzzi von der SVP. Der könnt ihr noch sparen, aber der könnt noch einsetzen für ein Sozialwerk.
Ja, an sich würde jetzt der Bankler sagen, er trage ihn auf die Bank legen, damit er Zeiss trage.
Ich gebe das ist vielleicht aber nicht so empfehlenswert zur Zeit.
Und der Zeiss dann der IV geben. Ich gebe jetzt aber den Franken der IV.
Da könnt ihr Euro fragen.
Weil für mich ist das Sozialwerk gesellschaftlich das Bedeutendste, weil es Leute unterstützt, die körperlich, vielleicht geistig, einfach nicht alles mit überkommen, wo nötig ist, zum eigenständig leben.
Merci vielmals.
Das war es, das Doppelpunktforum live aus dem Radiostudio Bern. Ich danke den Politikern, den Gästen aus dem Publikum im Saal und Ihnen die heifes Interesse. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den ganz speziellen Doppelpunkten zu den Wahlkampfspitzenthemen, zum AKW-Ausstieg, zu der Zuwanderung, zur EU und jetzt auch zu den Sozialwerken in der Krise eine Wahlhilfe geboten haben in den letzten Wochen. Jetzt haben Sie es in der Hand. Am 23. Oktober ist es soweit, dann geht es an die Urne. Noch 47 Mal können Sie Ihren Entscheid überschlafen. Von uns gute Nacht miteinander.
Sie haben den Doppelpunkt Forum gehört zur Frage «Schweizer Sozialstaat in der Krise». Diskutiert haben die FDP-Ständerätin Christine Eggensegi, der SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi, der CVP-Ständerat Urs Schwaller, die Grünen-Nationalrätin Katharina Prelic und die SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr. Als Gäste dabei sind der Thomas Daum, Direktor vom Arbeitgeberverband, der Martin Flügel, Präsident von Travail Suisse und der Otto Biller, Präsident von Cura Viva. Durch die Sendung geführt hat der Pascal Krauthammer, die Frage gestellt hat auch Geraldine Eicher. Technik Roland Schmid und Reto Fellmann, Regie Caroline Arn, verantwortlich für die Sendung Lukas Schmutz.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.